Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 586. Heute mit dem Jahresrückblick zum WWE-Jahr 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Und wir machen die Brothers of Destruction komplett. Der Chris ist auch dabei. Wunderschönen guten Tag, Chris.
Yeah, ich bin auch da.
Ja, wie der Undertaker.
Ja. Ich habe mich gerade so aufgerichtet und ihr schaut alle ganz geschockt, dass ich doch noch lebe.
Und ich tweete dumme Sachen wie Kane.
Bitte nicht.
Ja.
Bitte nicht.
Schön, dass ich nochmal dabei bin hier.
Ja, schön, dass du da bist. Es steht der Jahresrückblick an. Wir fangen dieses Jahr ein bisschen eher mit dem ganzen Thema an, weil wir auch noch die Top 10 Podcasts vor der Brust haben. Das heißt, es gibt erstmal einen Jahresrückblick zu WWE, dann später auch zu AEW und dann nochmal die Top 10, wo wir dann die von euch und die von uns gewählten Top 10 Wrestler, Wrestlerinnen gegeneinander stellen und da ein bisschen drüber diskutieren werden. Und das wird garantiert eine Menge Spaß geben. So, das WWE-Jahr 2023. Turbulent ging es los, turbulent geht es natürlich auch zu Ende, wenn man sich mal so anschaut, was bei Survivor Series passiert ist. Lieber Kai, wenn du jetzt so zurückblickst und ein erstes Fazit treffen müsstest, ein erstes Wort für das WWE-Jahr 2023 treffen müsstest, was wäre das?
Ich würde einen Begriff nehmen und würde sagen, Triple H ist Papa. Das wäre meine Umschreibung.
Wer die vergangenen WWE-Podcasts gehört hat, der weiß, dass der Kai mittlerweile ein Kind vieler Väter ist. Also ja. LA Knight ist auch Papa und CM Punk ist ja ohnehin, das ist so der Papa, der immer Zigaretten holt und dann nicht mehr wiederkommt. Chris, wie sieht es bei dir aus?
Ja, eigentlich muss ich das genau unterschreiben, was Kai gesagt hat. So, it's not shit anymore. Es geht wirklich aufwärts. Also ja, es gab so seine kleinen Auf und Abs auch, gerade, sagen wir mal so, erstes Quartal rum, vielleicht noch ein bisschen zweites, da kommen wir nachher noch zu, aber insgesamt ein stabiles WWE-Produkt, das die meiste Zeit Spaß macht tatsächlich. Die ganzen Wrestler kommen mehr zum Tragen, man erfährt mehr von ihnen, man sieht mehr, man kann mehr von ihren Charakterzügen, von ihren Matches genießen. Die Shows wirken nicht mehr so konfus. Die meisten Pay-Per-Views dieses Jahr waren echt stark. Also klar, gibt immer noch was zu meckern. Und ob jetzt bei Booking oder bei einigen Matches oder bei einigen Wrestlern speziell. Aber insgesamt ein sehr zufriedenstellendes Jahr mit einigen Höhepunkten und Überraschungen. Und es ist lange her, dass mir WWE so viel Spaß gemacht hat.
Ja. Also, wir haben die vergangenen 6-7 Jahre ja Headlock hier gemacht und ich glaube, wir haben wirklich eine der größten Downphasen von WWE erlebt, gerade was die Produktqualität angeht. Also, wir haben alle harte Jahre hinter uns, so muss man es ganz klar sagen.
Man konnte schon, Mahal, wir denken an dich.
man hat schon 2022, finde ich, gemerkt, dass es so ein bisschen bergauf ging, dass das Produkt besser wurde, gerade in der zweiten Jahreshälfte. Und jetzt 2023 merkt man, da hat sich das entwickelt. Man hat natürlich mit der Bloodline-Story eine große Geschichte vorne weggeführt, die auch wirklich zu großen Momenten geführt hat. Da werden wir auch gleich drüber sprechen, natürlich. Aber wir kommen natürlich nicht drum herum, hier das Wrestling-Jahr von WWE im Jahr 2023 zu resümieren. Zum einen, ohne vorne anzufangen. Und zum anderen, ohne auch die Personalie Vince McMahon hier aufzubringen, weil das Jahr begann ja damit, dass Vince McMahon eigentlich ja weg vom Fenster gewesen ist. Wir kennen seine Geschichte mit dem Sex- und Schweigegeld-Skandal. Aber das Jahr begann tatsächlich dann damit, dass sich Vince McMahon zurückgeputscht hat. Wir wissen um seine Macht, die er noch bei der alten WWE gehabt hat, aufgrund seiner Aktienanteile und aufgrund seiner ja, Möglichkeiten, die er da gehabt hat. Da hat er nicht nur Teil des damaligen Vorstands entlassen, sondern hat auch gleichzeitig sich wieder zurückgebracht in das Board of Directors, wie es so schön heißt. Lieber Kai, erinnerst du dich noch an diese Phase? Ich weiß, dass wir alle absolut schockiert gewesen sind damals.
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran, weil ich weiß noch, dass so November, Dezember rum entschieden wurde, jo, ich flieg zu Mania. Und da hatte ja auch Triple H schon so ein bisschen die Zügel in der Hand und man hat gemerkt, Produkt wird besser, wie du auch gesagt hast, so Ende 2022. War ein Lichtblick, ne? Also natürlich auch gepaart damit, dass man gesagt hat, guck mal, Vince McMahon ist gar nicht mehr so viel involviert, es gibt nicht diese krassen Rewritings der Shows, und als es dann im Januar hieß, Vince McMahon ist wieder da, hatte ich auch so ein bisschen Angst um die Road to WrestleMania und die Mania, die ich sehen werde. Muss ich ganz klar sagen. Und das hat sich dann ja auch häufig stark unterschieden. Also es gab dann Berichte, dass Vince mehrere Wochen auch mal gar nicht da war. Dann ist er wieder aufgetaucht, hat gesagt, so, wir schreiben jetzt nochmal alles komplett neu und von vorn und alles anders. Also es war so ein bisschen eine turbulente Zeit. Weil phasenweise hattest du Wochen, wo du teilweise auch gemerkt hast, da wurde sich eingemischt. Und andere Wochen, die liefen, ich sag mal, unter dieser gewohnten Triple H-Kontrolle. Oder wie seht ihr das?
Also das ist natürlich erstmal das eine, ne? Also man hat ja gemerkt, wann immer dann Vince McMahon vor Ort gewesen ist, das war ja schon fast so der sich wiederholende Erschrecker eigentlich, ne? Wenn du am Tag nach Raw oder am Tag nach SmackDown mal kurz reingeschaut hast und dann auf einmal Vince McMahon war Backstage, dann wusstest du schon, okay, das wird eine chaotische Show gewesen sein, ne? Zugleich hat die ganze Geschichte natürlich auch ja für das Unternehmen wirkliche Probleme mit sich gebracht, weil man ja auch die strategische Ausrichtung quasi dann nochmal ein bisschen geändert hat, weil das natürlich auch in der Außendarstellung alles andere als gut gewesen ist, und WWE war ja bereits Anfang des Jahres auch schon mit dabei, einen Käufer zu suchen und obendrein auch noch mit in den Medienrechtsverhandlungen. Natürlich wollte Vince McMahon alles nur im Sinne der Company machen, trotzdem war das natürlich extrem negativ konnotiert damals, Chris, oder?
Ja, also super seltsame Geschichte. Und ich habe jetzt gerade, während Kai erzählt hat, auch noch so drüber nachgedacht, wie es ja auch in den ganzen letzten Jahren, oder ich sage Ewigkeiten, schon vor Headlock wahrscheinlich, immer hieß, Vince ist das Problem. Und dann etwas sachlichere Menschen wie du, lieber Olaf, haben dann auch öfters mal gesagt, ja, der alleine ist nicht das Problem. Oder dann auch irgendwelche Wrestler, die gesagt haben, so, ey, sobald Vince da ist, ist furchtbar, ne? Und alle Angst um Creative und so, wo wir dann auch schon mal gesagt haben, ja, aber es kann ja nicht nur daran liegen. Anscheinend hat's hauptsächlich daran gelegen. Das ist halt so krass einfach, wie dieser Typ anscheinend zu einer geplanten Show immer reinkommt und ruft, it's me, und alle verdrehen die Augen und denken, oh nein, und dann wird auch noch alles kacke. Also irgendwie, wenn man sich das nachhinein betrachtet, ist es fast schon lustig, wie der seinen eigenen Laden da vor Ewigkeiten sabotiert hat.
Naja, er hat ihn ja nicht sabotiert, ne? Er hat das ja nach seinem Gusto quasi gelenkt.
Ja, aber das war ja sabotiert, weil er dann anscheinend doch so out of touch ist, wie ihm oft nachgesagt wird.
Das stimmt, aber auch die Art und Weise, wie er sich hier wieder zurückgeputscht hat, so muss man es ja fast sagen, das zeigt eigentlich, dass er noch ganz gut dabei gewesen ist, ne? Weil er hat wirklich die Möglichkeiten, die er gehabt hat, nachdem er ja freiwillig natürlich zurückgetreten ist, erstmal von seinen Positionen, er hat ja alle die Möglichkeiten ausgenutzt, ne? Er hat eben diese Mehrheitsanteile, die er eben besitzt, ausgenutzt, um sich wieder in die offizielle Position zu bringen, obwohl es ja vom Verwaltungsrat, also vom Board of Directors, eigentlich gesagt worden ist, nee, hör mal, eigentlich wollen wir dich gar nicht, wir halten es auch für keine so gute Idee im Sinne der Aktionäre. Und Vince McMahon sagt, nee, wisst ihr was? Ich hab halt die Anteile und ich bin doch von Vorteil, wenn wir hier Medienrechte und Verkaufsgespräche neu aushandeln.
Bin da euer Mann. Ich finde das so witzig. Also eigentlich ist es eine schlimme Sache, auch was da so im Hintergrund passiert ist alles. Aber ich finde das so witzig, dass er dann sagt, ja, dann höre ich jetzt freiwillig auf. Und dann so gefühlt zwei Wochen später, so, jetzt reicht es aber auch mal. Daddy is back.
Und man muss ja an der Stelle dazu sagen, wir gehen jetzt dann nur ganz, ganz kurz drauf ein. Wir haben schon im Januar, also wirklich am 10. Januar, diese Meldung, dass Vince McMahon zurück ist bei WWE und als WWE Executive Chairman wieder an Bord ist, Board of Directors und so weiter und so fort. Das haben wir am 10. Januar groß und breit besprochen. Die Meldungen, das waren am 5., 6. Januar, also wir waren da sehr schnell. Und das ist ein zweistündiger Podcast, den wir damals gemacht haben. Meine ich mit Markus damals besprochen. Und wir haben die ganze Chronologie des Vince McMahon haben wir sehr, sehr ausführlich hier aufbereitet, inklusive auch dem Verkauf von WWE beziehungsweise Übernahme durch Endeavor. Wir klappern das nicht ganz so ausführlich jetzt logischerweise ab, wie wir es damals gemacht haben, sondern es geht jetzt eher hier um unser persönliches Empfinden, wie Chris das auch gerade gemacht hat, hier nochmal das Kunst zu tun. Also die Entwicklung ist da auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige gewesen. Und das Jahr startete wirklich auch mit einem Paukenschlag. Und da ist die Meldung, dass William Regal EW verlassen hat und zurück zur WWE gegangen ist, das ist dann wiederum fast schon untergegangen ist, weil ja also Kai, du hast das ja auch alles mitgenommen und wir haben da auch oft drüber gesprochen. Du warst auch hier in dem Podcast bei den Pay-Per-Views immer dabei. Du warst auch bei den WWE-spezifischen Podcasts eigentlich fast immer dabei. Aber dieser Jahresanfang war auch absolut absurd, weil ja dann auch schon die Gerüchte über den Verkauf von WWE hochgekocht sind. Und kannst du dich noch an den Tag erinnern, als irgendwie die Meldung kam, dass hier der saudi-arabische PIF, also dieser Investmentfonds, dass die WWE gekauft haben, wie das Internet explodiert ist und wie das, alles ja aus dem Ufer gelaufen ist.
Also ich weiß auch noch, ne, das war auch so eine, also ist alles so retrospektiv, ne, zu dem Zeitpunkt, da hat man sich gedacht, ah, wenn die kaufen, wäre schon irgendwie auch kacke, ne, aber das kam ja auch so Fragen, darf dann Sami Zayn noch auftreten? Sagt dann Saudi-Arabien, wie gebuckt wird? Also das waren dann ja wirklich so Fragen, so buckt dann der Kronprinz? Also das war ja auch sehr over the top natürlich und hat sich ja so super dumm schon fast hochgeschaukelt, ne? Also man so dachte, Saudi-Arabien übernimmt die WWE. Also das war ja auch nicht der Investmentfonds, das war dann so, das was Vince McMahon ist dann ja quasi der Kronprinz. Ne? Also so hat sich's ja teilweise gelesen in manchen Kommentaren. Aber ja, ich weiß noch ganz genau, wie es da war. Und da ging es dann ja auch drum herum dann irgendwann, okay, der Investmentfonds wird's nicht, aber WWE wird verkauft. Und da gab's dann ja auch Namen, das hat sich überschlagen. Und es gab Disney und irgendwann hieß es, ja, was ist denn, wenn die Khan-Familie das kauft? Dann hat Tony Khan dann AEW und WWE. Dann ist ja jetzt komplett alles vorbei und Civil War startet. Also da gab's ja auch Spekulationen noch und nöcher.
Absolut irre. Ich weiß auch, wie viele Leute angedroht haben sie oder es getan haben. WWE Network wird gekündigt und überhaupt, ich schaue kein Wrestling mehr, wenn Saudi-Arabien hier einsteigt. Also, ich glaube, es gibt genug Gründe, WWE nicht zu schauen. Ich habe ja damals schon gesagt, so, Leute, jetzt macht doch mal locker. Es gibt keinerlei Quellen, die das wirklich ernsthaft belegen. Das war halt irgendwie so über ganz dubiose Wege, hat sich das an die Oberfläche von Twitter gedrängt, wie Twitter nun mal so ist, oder X jetzt, ne? Und ich weiß nicht, wie ich davor gesagt habe, Leute, es ist doch noch nichts passiert. Es kann sein, dass das irgendwie was, eine Meldung wert ist, aber warte doch erstmal, bis das von irgendeinem der großen Medien wirklich bestätigt ist, bevor ihr jetzt hier groß in Panik ausbrecht. Also
Man muss dazu sagen, also so Medienkompetenz ist ja eh nicht immer so vorhanden. Gerade dann auch bei so emotionalen Dingen wie Wrestling, wo wir als Fans ja alle emotional drin sind. Ich glaube, da lässt die Medienkompetenz dann eh schon mal zu wünschen übrig, weil man hängt so da drin. Und gleichzeitig war es natürlich dann auch mit Vince McMahon und dann wird's verkauft. Und dann hat man eh schon die Saudi-Events, die keiner so richtig mag und unterstützen will. Und man wollte es nicht, dass es so kommt, das war ein Schreckensszenario, deshalb hat es auch diesen Platz in den Köpfen bekommen. Gleichzeitig hat man aber auch WWE unter Vince McMahon diesen Move zugetraut. Also jetzt mal, um die Leute in Schutz zu nehmen, die da so Panik verbreitet haben dann damit. Und ja, also es wäre ja auch nicht geil gewesen, wenn man jetzt was mal so betrachtet. Ne? Nee. Also ich glaube, mein Verhältnis zu WWE wäre dann auch sehr, sehr zerrüttet gewesen.
Auf jeden Fall. Aber zum Glück ist es ja nicht so gekommen. Es ist Endeavor geworden, wie wir dann im späteren Verlauf rausgefunden haben. Und auch das hat die Promotion, das Produkt auch verändert und auch die Art und Weise, wie man an das ganze Geschehen drangeht. Auch dazu haben wir diverse Podcasts gemacht. Auch da war der Markus unter anderem dabei. Unser
Chef. Die ging dann auch 3 Stunden?
Ja.
Analyse, Markus schlägt wieder zu.
Genau. Ja, Markus macht das sehr, sehr gründlich und das ist auch was sehr geschätzt wird von ihm.
Das ist auch sehr, sehr gut, was er da macht, aber das hindert mich nicht daran, ihn damit aufzuziehen.
Genau, aber wir wollen ja nicht nur über die Business-Seite reden, wir sprechen gleich noch kurz über die Übernahme und darüber, wie sich dann WWE, UFC zusammen, TKO entwickelt hat, sondern wir wollen auch ein bisschen über das Wrestling sprechen. Und wir sind natürlich jetzt am Anfang des Jahres, sind wir natürlich auf dem Weg in Richtung Royal Rumble, wir sind sozusagen auf der Auffahrt zur Road to WrestleMania. Und da war eine große Raw-Episode noch am 23. Januar. Das war nämlich die Raw 30, ne, die mit den 3 Xen, auch wenn es jugendfrei gewesen ist, aber nichtsdestotrotz große Feierlaune eigentlich, große Jubiläumsshow. Und Kai, da ist auch wieder einiges passiert und ich meine nicht nur, dass wir hier den Undertaker nochmal in Action gesehen haben mit Bray Wyatt im Ring zum Beispiel.
Ja, ne, also in der Fehde mit LA Knight gab's das ja auch, dann hat ja auch Taker dann auch LA Knight übergeben an Bray Wyatt. Und wir hatten eine der, ich würde mal sagen, emotionalsten Geschichten auf der Road to WrestleMania. Und zwar, wir hatten den Tribal Court von Sami Zayn.
Ja.
Was dann auch kurz oder lang, natürlich kommen wir noch gleich zu, bei Elimination Chamber zu Sami gegen Roman Reigns geführt hat. Aber das war ja oder ist ja immer noch, jetzt mal egal was danach war, mit einer der besten Storylines des gesamten Jahres.
Absolut.
Diese paar Wochen, die wir da hatten.
Absolut. Die Geschichte mit Roman und Sami und Bloodline gegen Sami mit Kevin Owens noch mit dabei. Das war ja letztes Jahr das Rumble-Match. Da hieß es ja dann Roman Reigns gegen Kevin Owens. Und wie es dann eben weitergehen sollte, auf wessen Seite steht denn Sami Zayn jetzt? Wendet er sich endgültig wieder zu seinem Freund und von der Bloodline ab den falschen Freunden? Chris, das war damals eine geile, geile Fehde. Wir haben da doch immer, also, ich glaube, Kai hat immer so schön gesagt, wir wissen eigentlich alle, was kommt, aber man hat eben auf diesen einen Moment hingefiebert, dass dieser eine Moment kommt, dass man die gemeinsam miteinander begehen kann, oder?
Alter, das war fantastisch. Also wir springen jetzt natürlich ein Stück vor, ne? Denn wir stehen jetzt gerade hier beim Tribal Court, wo es alles noch nicht klar war. Aber um das richtig besprechen zu können, müssen wir jetzt ein bisschen Richtung WrestleMania auch schon gehen hier. Das war ganz, ganz fantastisch. Diese Gerichtsverhandlung, wie das gespielt war von den ganzen Teilnehmern da, das war großartig. Und Sami Zayn, der dann sich da einfach hinsetzte und Roman Reigns, der komplett pikiert war, was er sich rausnimmt. Und Jey Uso, der ihm zur Hilfe eilt, diese ganze Geschichte, die da dran hing.
Was halt heftig ja, geil war, ne? Dieses, dass dann Jey Uso ihn verteidigt.
Ja, und das war unfassbar gut. Und dann.
Und das Plädoyer von Heyman auch, ne? Der ihn als Verräter, als Judas bezeichnet hat. Sogar gemeint hat so, du hast doch garantiert den Attentat auf Roman Reigns geplant und solche Sachen.
Also. Großartig. Also wirklich von allen Beteiligten. Und wir haben den Rumble ja auch zusammen live geguckt. Dieser Moment da dann, wo Sami dann gegen die Bloodline sich ausspricht und sagt, das war schon stark, dann hinterher, wie sich das entwickelt hat, auch dass ein Kevin Owens nicht sofort drauf eingeht, ne, und sich das über Wochen weiter aufbaut, wie sie das gemacht haben, also als dann endlich dieser Moment kam, wo die beiden wieder zusammen waren, also als großer Fan von den beiden, der die auch eigentlich seit Ring of Honor Zeiten verfolgt hat, ich hatte echt Pippi in den Augen. Ich wusste, dass sie zusammenstehen werden und es war klar, sie bekommen dann einen Spot bei WrestleMania. Alles klar. Aber wie das gemacht wurde, das war so top erzählt und so top präsentiert. Ich hatte echt Tränen in den Augen.
Das war schon richtig gut. Das hat man schon richtig, richtig gut gemacht. Die Bloodline-Story, ich sag mal, bis Mitte des Jahres natürlich das absolut dominierende Instrument bei WWE. Die Leute haben eingeschaltet, um das zu schauen. Ich glaube, das kann man gar nicht anders sagen. Und es wird ja auch von sehr, sehr vielen als die beste Storyline der vergangenen 10 Jahre gefeiert. Und ich glaube, Kai, das ist auch gar nicht so verkehrt, oder?
Nee, also das hatten wir auch damals gesagt, ne? Also da muss man auch ganz klar mitgehen. Deswegen ist es immer die Frage, bis wohin betrachtet man das? Weil ich weiß auch, dass viele gerade auch nach der Niederlage von Sami Zayn bei Chamber auch unzufrieden waren, ne? War so dieses, gebt uns doch diesen Moment, wir wollen Sami Zayn, und dann war es das nicht, und dann ist dieses klassische, es ist nicht das, was ich will, deswegen ist es doof, ne? Also da muss man immer schauen, so, was sind die eigenen Erwartungen, aber auch, was Chris gesagt hat, was da schauspielerisch abgerissen wurde, wie dann auch ein, so von der Dramaturgie, dass dann ja eigentlich erst ein Solo dann Sami attackieren soll, und dann greift dann genau Jey Uso ein, Jey, der immer gegen Sami Zayn war, ne? Und sagt dann, pass auf, hier, ich habe Verteidigung für Sami vorbereitet, weil Sami Zayn hatte ja keine, also er ging rein und gesagt, ich habe keine Verteidigung, weil ich war immer für euch, und dann hat Jey Uso ja die Verteidigung übernommen, und dann gab es noch diesen großen, oder dieses große Match in Quebec bei Chamber, also das, ja, das ist schon eine der besten Storylines der letzten 10 Jahre, das muss man ganz klar so sagen, also vielleicht auch weiter als 10 Jahre, ne? Also das war wirklich filmreif, was da abgerissen wurde.
Man muss ja dazu sagen, diese Storyline ist quasi das MCU von WWE, weil die so über verschiedene Shows, verschiedene Personen transportiert wurde. Wir haben es ja jetzt immer noch, dass ein Randy Orton zurückkommt und sagt, ich habe meine Probleme mit der Bloodline, ja. Davor verschiedene Leute, ich habe Probleme mit der Bloodline. Jey Uso kommt zu Raw dann, um da als Singles Superstar durchzustarten. Und das Erste, was ist, es sind irgendwie gefühlt 50 Leute da, die sagen, ich habe ein Problem mit dir, weil ich Ärger mit der Bloodline hatte. Das zieht sich über so lange Zeit, ist so gut aufgebaut und durch ja den Roster-Split in Anführungszeichen, ja, sind überall Leute, die da ihre Berührungspunkte mit denen hatten. Und es zieht ja immer noch, allein wenn dieser Name in den Shows fällt, du hast direkt Reaktionen darauf, obwohl Roman Reigns seit, ja, so gefühlten Ewigkeiten eigentlich nicht mehr richtig da war, so. Also, da merkt man erstmal, was so richtig dahinter steckt, wenn nur dieser Name fällt und alle Leute reagieren sofort. Also, sehr, sehr viel richtig gemacht, WWE.
Auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall, ne? Und ich glaube, auch darüber werden wir mit Sicherheit auch noch mal einen Story-Podcast machen und das ganze Ding noch mal zusammenfassen. Da werden wir wahrscheinlich auch unsere anderthalb, zwei Stunden quatschen, weil da auch so viel Detailtreue drin gewesen ist, so viel Detailliebe. Das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und klar, es hat seine Höhen und Tiefen gehabt. Ich glaube aber übrigens auch, dass wir irgendwann noch mal ein Wiederaufleben der Bloodline-Storyline bekommen werden. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon vorbei ist, sondern ich glaube, wir sind gerade in so einer Ruhephase und es wird wieder weitergehen.
Ja, natürlich. Also Roman ist ja noch dabei. Also wir loben das auch sehr, sehr stark. Also es ist absolut keine Frage, dass die Bloodline-Storyline aktuell schon relativ schwach ist, muss man ganz klar sagen. Also es war ja auch immer so ein Auf und Ab, ne? Und jetzt gerade dieses viel Jimmy und Solo, also, ne? Also die Bloodline-Storyline war am Anfang des Jahres, gerade auch so um Mania rum, viel heißer, als sie dann war. Dann ging sie zum SummerSlam, kommen wir nachher nochmal zu, auch nochmal stark hoch, ne? Und jetzt gerade ist es ja wirklich auch so ein Loch, gerade auch durch den Wegfall von Roman. Aber wir sind da natürlich noch nicht am Ende, weil letztendlich, oder gehe ich mal davon aus, die Story wird damit enden, dass Roman ganz alleine dasteht. Und dazu muss er halt noch Solo verlieren und dazu muss er noch den Belt verlieren. Und das wird dann auch passieren. Das alles ist ja noch Teil der MCU-Bloodline-Storyline.
Ja, aber, also so viel wir jetzt gelobt haben, es ist unfassbar beschissen erzählt, wenn du einfach ein Loch von Monaten dazwischen hast. Du hast da so einen heftigen Downer ja gehabt, quasi mit der Niederlage von Cody. Und also ja, danach gab's dann noch den Civil War und sowas, aber irgendwie ist es da schon so ein bisschen rumgeplätschert. Dann auch das mit Jimmy und Jay, so mit der Turnerei, so, das war nicht so ganz geschmeidig. Und irgendwie passiert seitdem nicht mehr wirklich was. Und ja, du kannst einfach nicht eine Story einfach so, hey, die gibt's übrigens noch, aber geht dann irgendwann mal weiter. So dieses to be continued funktioniert nicht, wenn du jede Woche Shows produzierst. Und das finde ich sehr schwach. Und ich hoffe, sie kriegen diese Story wieder so in Gang gebracht, wie sie es verdient hätte. Denn ja, also momentan hat's mich sehr verloren.
Das stimmt. Man ist einfach dann irgendwann wieder zu so einer normalen Wrestling-Storyline übergegangen, so gefühlt, ne? Hier, da ist ein neuer Contender. Roman ist ja ohnehin relativ selten da. Das ist natürlich auch was zugenommen hat im Vergleich zu 2022. Er ist deutlich seltener da. Repräsentiert nicht nur sich deutlich weniger, sondern auch die Bloodline und natürlich auch die Undisputed WWE Universal Championship. Das ist eben auch was fehlt. Natürlich ist er dann, wenn er da ist, ist er ein Quotenbringer. Da gehen die Nadeln wirklich so ein bisschen pingen so ein bisschen nach oben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für die Storyline super schwer, wenn du quasi den Main Act nur alle drei, vier, fünf Wochen hast teilweise, ne? Und nicht nur, dass er halt eben den Titel weniger verteidigt, das stört mich persönlich weniger, aber er müsste einfach mehr Präsenz zeigen, um eben diese Geschichte auf der einen oder andere Art und Weise dann eben voranzutreiben. Das ist das, was mir fehlt.
Ja, es ist dann kein gutes Storytelling mehr. Es hat so ein bisschen was von George R. R. Martin, ja? Wo er quasi ein komplettes Buch einfach mal darüber schreibt, wie Brienne die Stark-Töchter sucht und jeder weiß, dass sie nicht an den Orten sind, wo sie sucht. So.
Naja, aber wir schweifen auch jetzt schon ein ganzes Stückchen ab. Also wir haben es gerade schon gesagt, Royal Rumble. Wir sind ja auch im Januar eigentlich. Wir sind noch immer im Januar. Weil da ist ja noch mehr passiert. Da ist ja noch mehr passiert, muss man dazu sagen. Wir hatten natürlich auch noch die Royal Rumble Matches, die beiden. Und das eine hat natürlich Cody gewonnen bei den Männern. Da muss man natürlich nochmal betonen, die Leistung, die Gunther damals gebracht hat, mit weit über 50 Minuten, meine ich, im Ring. Und
71.
Wie viel?
71.
Oh, ist auch über 50, aber nicht ganz so viel. 71, Entschuldigung. Ich habe irgendwie 53 im Kopf.
Nee, davor war der Rekordhalter doch Rey Mysterio mit 62, genau. Wenn mich nicht alles täuscht.
Genau, Record-Making-Performance von Gunther, ganz genau, so war das. Und bei den Frauen natürlich nur Rhea Ripley, die das Ding sich holen konnte. Und beide sind ja dann Richtung WrestleMania und dann auch in die großen Matches gegangen. Und naja, der eine hatte Pech und die andere hatte Glück. Aber rückblickend, Kai, wie beurteilst du hier die Rumbles? Also mal ganz ehrlich, es war jetzt mit Codys Comeback beim Rumble, es war keine Überraschung, dass er gewonnen hat. Und genauso nee. Rhea war auch eigentlich keine Überraschung, oder?
Nee, also das waren auch so mit die klarsten Rumble-Siege, die wir seit Jahren hatten. Also ich habe auch so ein bisschen Angst, dass es dieses Jahr wieder ähnlich wird bei den Männern, dass man sagt, ja, Cody gewinnt halt wieder. Also mal schauen, welchen Weg man da geht, werden wir sehen. Gibt ja auch einen Jahresausblick-Podcast. Und es war ja auch da, natürlich war sie schon vorher auch präsentiert, ne, war jetzt auch nicht erst seit 2023, auch Ende 2022. Trotzdem begann mit diesem Rumble-Sieg das Jahr der Rhea Ripley.
Ja.
Das kann man schon ganz klar so sagen. Über Mania, über die Dominanz mit dem Belt, mit Judgment Day alles. Also da muss man ganz klar sagen, Cody Rhodes hat dann auch seinen Weg gemacht, kommen wir gleich noch zu. Und was wir hier auch noch hatten, war das Pitch Black Match zwischen Bray Wyatt und LA Knight.
Ich habe gedacht, du wolltest jetzt erwähnen, was wir hier auch hatten, war der Auftritt von Nia Jax. Das war so Foreshadowing, weißt du?
Nee, da reden wir nicht drüber.
Okay.
Ja.
Ja.
Nee, wir hatten noch das Pitch Black Match, was cool aussah.
Ja.
So hatte einen Look, aber war komisch.
Es war ja auch sehr kurz.
Und war auch nicht gut.
Nee, es war ja auch sehr kurz, war ja auch so merkwürdig aufgebaut im Vorfeld. Ne? Wir wissen um die gesundheitlichen Probleme von Bray Wyatt. Und natürlich auch am Ende der verbotschte Sprung von Uncle Howdy hier von diesem Podest oben, von diesem Balkon runter auf das, ja, auf dieses Bretterverschlag-Bühnending da, was sehr deutlich daneben gegangen ist. Also wie gesagt, sah visuell sehr, sehr schön aus, hat uns aber auch allen so ein bisschen Angst gemacht, so, oh mein Gott, wo geht denn die ganze Schiene noch hin hier mit den gesponserten Matches, ne, wenn wir jetzt schon sowas bekommen? Aber ich bin doch ehrlich, ja, du?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das vorhin ja schon zu euch gesagt, ne? Ich kann mich an dieses Match null erinnern. Das ist heftig. Ihr erzählt jetzt gerade was darüber und ich schaue mir Bilder zu diesem Match an. Ich weiß, dass ich es gesehen habe. Ich habe es ja mit Kai zusammen geguckt. Aber blank, also es ist wirklich pitch black in meinem Kopf gerade.
Absolut, also war sehr keine kurz. Ahnung. War sehr kurz, vielleicht warst du auf dem Klo, ich weiß es nicht. Naja, aber trotzdem, das Traurige eigentlich an diesem Match jetzt retrospektiv ist eigentlich, dass es das letzte Match von Bray Wyatt gewesen ist. Das ist das, was mich eigentlich traurig an der ganzen Geschichte macht. Ne? Wir haben damals ja. da auch so unsere Witze drüber gemacht. Und es gab ja schon im Vorfeld so ein bisschen die Meldung, dass Bray Wyatt gesundheitliche Probleme hat und sowas und man mal abwarten müsste, wie es weitergeht. Ne? Aber ich glaube, niemand hat sich zu dem Zeitpunkt, als dieses Match stattgefunden hat, und wo wir uns auch so ein bisschen lustig natürlich über das Match gemacht haben, ausgemalt, dass ein Bray Wyatt zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sprechen, also ein Jahr später, dann nicht mehr unter uns weilen wird. Das war auch ein riesiger Schock, der dann später kam.
Ja, natürlich. Also, aber halt auch da ist es dann immer so ein bisschen schwierig, die Sachen zu sehen, wann man die Podcasts hört, ne? Weil ich weiß halt auch noch, wir haben uns auch gesagt, ach ja, was eine Kacke, Bray Wyatt ist nicht da, da muss er nicht die Fehde so alleine aufbauen, ne? Deswegen immer, also falls jetzt Leute sagen, ach, ich höre noch meine alte Podcasts rein, immer so im Kontext der Zeit und der Informationslage.
Ja, sehen. Das muss man ja sowieso. Ich meine, gerade wir beiden haben uns ja auch öfters schon mal über Bray Wyatts kreative Ergüsse lustig gemacht, ne? Das war auch in irgendeiner No-Holds-Barred-Folge oder so, haben wir uns auch schon mal drüber lustig gemacht, was er da für Ideen hat und wie er Sachen aufziehen würde. Es war ja auch vieles weird, was da so kreativ kam, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wir es natürlich ganz furchtbar finden, dass Bray Wyatt tot ist und er fehlt, ja. Das war ja ein großer Charakter. Das war ein toller Wrestler an sich, auch wenn ich öfters mal bemängelt habe, dass er sich im Ring selbst da nicht so viel Mühe gegeben hat wie kreativ. Aber der war super wichtig. Das war eine Galeonsfigur und der war auch super beliebt backstage. Und man hatte doch nichts persönlich gegen den. Man mochte den ja auch, ja. Der Fiend war doch klasse. Und also diese Nachricht, die kam aus der Kalten, ne? Also,
ja, das war am 24. August hat die Meldung die Runde gemacht, dass er hier an Herzproblem verstorben ist, auch infolge einer Covid-Erkrankung. Ja, 36 Jahre alt, ne? Ich habe schon damals gesagt, wir haben auch da Breaking News zu gemacht und es ist immer ganz furchtbar grauenhaft, wenn du über verstorbene Wrestler sprechen musst. Wir haben es jetzt kürzlich erst mit Absolute Andy getan.
Oh, yeah.
Haben da nochmal drüber gesprochen, das hat uns allen unfassbar wehgetan. Bei Bray Wyatt war es nicht anders, auch wenn der natürlich uns nicht so nahe stand, wie es ein Absolute Andy, den wir alle persönlich kannten. Ne? Aber ein Mann mit 36 Jahren, mit 4 Kindern, Familie und so, das ist einfach super traurig. Und wir haben es ja gemerkt, auch da, die Reaktion nicht nur von euch, sondern auch von der gesamten Wrestling-Welt, die waren eben riesig groß. Und dieses Match beim Royal Rumble war tatsächlich sein letztes Wrestling-Match. Diese Fehde mit Bobby Lashley, die ja dann Richtung WrestleMania angestoßen worden ist, mit diesem Tanzvideo damals. Wie hieß es denn nochmal, Kai? Der
Muscle-Man-Dance?
Der Muscle-Man-Dance, ganz genau der. Genau der. Da ist ja alles nichts raus geworden. Das Match hat ja nicht stattgefunden und Bobby Lashley hat schlussendlich die Andre the Giant Memorial Battle Royal gewonnen. Yay.
Es ist alles so unfassbar schade. Jetzt allein aus Produktsicht, wenn man einfach mal zurückdenkt, was hätte passieren können, wenn er seinen Fiend-Charakter wirklich hätte entfalten dürfen und sich nicht für Goldberg hätte hinlegen müssen und andere Booking-Scherze, die damit getrieben wurden, das wäre ja der Wrestling-Charakter gewesen. Und ja, einfach schade und ja, sein Tod ist unfassbar traurig. Ja. Da, ganz ehrlich, das mag jetzt hart klingen, aber ich möchte da gar nicht weiter groß drüber reden, weil das drückt, glaube ich, so jetzt auf die Laune, wenn wir hier über einen Jahresrückblick sprechen. Einfach schlimm. Einfach schlimm.
Ja. So ist es. Begeben wir uns dann trotzdem mal auf die Road to WrestleMania. Also wir haben natürlich noch viel, viel mehr verstorbene Wrestler. Wir werden auch gleich noch ein paar ansprechen und da nochmal. Aber machen wir jetzt nicht zum Hauptthema natürlich, ne? Ist aber leider so. Road to WrestleMania, wir haben gerade schon natürlich Elimination Chamber angesprochen. Davor gab es auch natürlich noch eine Menge Aufbau hier. Zum Beispiel haben wir gesehen, wie Lita zurückgekehrt ist und Becky Lynch dann auch beigestanden ist. Und wir haben im Vorfeld so ein bisschen überlegt, was waren denn die großen Fäden bei den Frauen im Jahr 2023? Und tatsächlich bleibt da nicht so viel bei übrig. Und sehr viel ist eben dann diese Geschichte und dann eben auch im weiteren Verlauf noch die Fäde mit Becky Lynch und Trish Stratus. Und dann immer Damage Control, muss man hier sagen. Aber Kai, so die Damendivision sehr stark bestimmt durch einzelne wenige Geschichten, aber jetzt wir haben da keine Bloodline-Story, die so über allem thront. Wir haben natürlich Damage Control, die immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Wir haben große Charaktere wie eine Becky, wie später auch eine Charlotte, die auch dieses Jahr eine Auszeit genommen hat. Bel Air, die auch zeitlang weg gewesen ist. Rhea Ripley natürlich. Aber so diese ganz große Story, wo man sagt, yes, das war die Story der Frauen in diesem Jahr. Die gibt's eigentlich nicht, oder?
Nee, die gibt's nicht. Und es gibt auch wenig, wo du sagst, ach ja, das war ja auch noch mal so eine Story für ein paar Wochen. Also die waren ja trotzdem dann auch mau, die du hattest. Auch Damage Control, die waren ja einfach immer da und haben irgendwas gemacht. Also da ist ja sogar bei Rollins gegen Nakamura oder Rollins gegen Finn Balor mehr Storyline gewesen. Und das waren keine bedeutenden Fäden, ne? Muss man ja ganz klar sagen. Weil Rhea hatte zwar trotzdem ihr starkes Jahr, aber die Fäden in ihrer Division. Also, ich glaube, du könntest so einen Supercard machen aus allen Podcasts, wo wir sagen, ja, ist ein Übergangsgegner. Ja, ist ein Übergangsgegner. Ne, also, das hast du bei ganz vielen Sachen gehabt. Und die größte Fehde war dann trotzdem auch, wie du sagst, Becky gegen Trish. Und sonst war da recht wenig. Klar, dann schmeißt du nochmal irgendwie einen Tag-Title-Run rein. Ja, dann hast du nochmal irgendwo Ronda Rousey mit und gegen Shayna Baszler. Aber das ist ja, das sind ja so 3-Wochen-Fäden gefühlt, ne? Das sind ja auch Sachen, bin ich ganz ehrlich, an die hätte ich nicht mehr gedacht, hätte ich mich nicht heute auf den Jahresrückblick vorbereitet.
Also dieses furchtbare MMA-Match zwischen Shayna Baszler und Ronda Rousey hat sich bei mir so tief eingebrannt, da hätte ich dran gedacht. Aber ja, es ist ja eigentlich das, was wir seit Jahren beklagen, dass bei WWE es kaum Storylines für die Frauen gibt. Es ist die Championess oder die Championessen, je nachdem, ob ein Roster-Split da ist oder nicht, stehen im Mittelpunkt der Division und haben eine Fehde. Und der Rest wird irgendwie zusammengeschmissen. Und mit Abwandlung war es das ja auch in diesem Jahr. Gut, du hast jetzt mit Damage Control ein Stable gehabt, was mal mehr, mal weniger gut funktioniert hat. Ich glaube jetzt, momentan ist so die interessanteste Phase eigentlich von ihnen. Sie waren zwischendurch mal sehr kalt. Und ja, dann hattest du davor halt, als Bianca noch den Titel hatte, war sie immer der Mittelpunkt. Rhea Ripley hat eigentlich keine richtige gescheite Fehde gehabt. Da wird alles davon getragen, dass sie halt in dieser Judgment Day Story drin ist und dass sie halt einen unfassbar guten Charakter hat, ne? Oder vielmehr einen Charakter hat, der unfassbar gut von den Fans angenommen wird mit Mami Rhea Ripley und noch Dominic Mysterio dabei. Und das trägt es halt irgendwie, aber gerade bei Rhea hoffe ich, dass da mal irgendwas kommt, das auf ein Ziel hingearbeitet wird. Das wirkt alles so ein bisschen, als würde es in der Luft schweben. Und ja, Damage Control, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, sie lassen sich was Besseres einfallen, als einfach nur, dass Bianca Belair dann doch noch ihre Rache bekommt und den Titel wieder zurückholt.
Nichts ist unmöglich, sage ich mal. Ne? Aber es ist tatsächlich schon fast kurios, dass eine Rhea Ripley die dominante Frau im WWE-Kader ist und ein absoluter Star ist, aber eigentlich keinerlei große Geschichte innerhalb ihrer eigenen Division hat, sondern eigentlich mit Hilfe der Männer overgekommen ist und mit der Art und Weise, wie sie mit den Männern interagiert.
Das wollte ich jetzt noch sagen. Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Das muss ich hier noch ergänzen. Also, wie gesagt, immer eigentlich Champion im Fokus und hat die Story. Rhea hat eigentlich keine Story. Sie ist halt Part von dem Stable da und der Story. Das wird dann getauscht, dass dann stattdessen es die Story gab mit Trish und Becky. Das wollte ich noch anmerken.
Aber da sind auch gute Matches bei rausgekommen, muss man dazu sagen. Ne? Also auch Trish und Becky,
ein gutes Match ist rausgekommen.
Aber da sind wir noch nicht. Wir sind ja noch am Anfang des Jahres. Wir springen hier munter durch die Gegend, wie sich das gehört für so einen Jahresrückblick.
Ja, du hier heute. Ne?
Gar nicht.
Doch, du.
Ach. Wir sind ja aber noch im Aufbau zu WrestleMania und da wissen wir natürlich, Rhea hat sich ja dann hier für ihre alten Nemesis Charlotte entschieden und Cody hat sich ja dann für Roman Reigns entschieden, um seine Geschichte zu vollenden, was so mittel geklappt hat. Aber Kai, wie hast du damals den Aufbau von WrestleMania wahrgenommen, speziell auch von den Champion Matches?
Ja, also es war ja bei Cody natürlich sehr emotional, das klassische Emotionale. Ich muss die Geschichte beenden, mein Vater hat den Belt nie gewonnen, ich hole ihn heim, ich hole den Weltmeistergurt. Und man ist ja auch schon davon ausgegangen, ja, Cody macht das natürlich, jetzt Story wird gefinished und dann ist gut. Bei Rhea war es, fand ich, eine recht klassische Fehde. Natürlich hast du nochmal aufgegriffen, hier damals hat Charlotte gewonnen und Rhea den Belt abgenommen, aber Rhea ist jetzt eine andere Person geworden, ne? Also die Rollen sind so ein bisschen vertauscht, aber nichtsdestotrotz, also die beiden Matches aus den Rumble-Siegen haben sich so ein bisschen von selbst ganz klassisch geschrieben, muss ich ganz klar sagen. Also da waren Sachen drumherum, die hatten ein bisschen mehr Feuer, meiner Meinung nach. Auch Usos gegen KO und Sami Zayn hatten ein bisschen mehr Feuer, ja. Auch wenn es natürlich ein bisschen gezogen war mit dem, ja, Kevin Owens hat eigentlich gar keine Lust und dann, ja, bin ich doch auf seiner Seite, hat sich's gezogen, ja, ein bisschen, war es ein geiler Moment und sind alle ausgerastet, als Kevin Owens meinte, ja, da bin ich doch dabei, klar sind alle ausgerastet, weil es halt geil war.
Es hat sich halt für Sammy so ein bisschen wie ein Trostpreis angefühlt, wir haben uns alle diesen Moment bei Elimination Chamber gewünscht und ey, ganz im Ernst, es war doch wirklich so, auch von Woche zu Woche, also um jetzt nochmal so einen kleinen Schritt zurückzugehen, von Elimination Chamber auf dem Weg dahin, warst du so, glaubt ihr, er kann es schaffen? Und man hat das Gefühl gehabt, dass so mit jedem Tag wuchs so ein bisschen mehr Hoffnung, nur dass wir am Ende dann doch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden sind. So, ja gut, wir haben es doch eigentlich alle gewusst, ne? Aber man.
Es war dann ja auch so dieses Typische, wo man wieder zum Mark wird. Sammy verliert bei Elimination Chamber. Und eigentlich in der Sekunde, wo er verliert, denkt man sich so, naja, dann gibt's bestimmt einen Triple Threat bei WrestleMania. Das gewinnt er dann. Das muss er dann gewinnen.
Richtig, das, ja.
Aber zu Rhea gegen Charlotte noch kurz angemerkt. Ja, war eher lame erzählt, so die Story. Aber im Grunde genommen brauchte man's eigentlich auch nicht, weil alle keinen Bock auf Charlotte haben und sie einfach verlieren sehen wollten.
Aber es war ein sehr, sehr gutes Match.
Es war ein fantastisches Match tatsächlich.
Ja. Das muss man hier mal sagen. Wahrscheinlich das beste Match zweier Frauen, was wir jemals bei WrestleMania und vielleicht sogar jemals bei WWE gesehen haben. Ich fand das unglaublich gut.
Ja, vor einigen Jahren das Triple Threat. Was war das? Charlotte, Becky, Sasha oder so? Das war auch sehr, sehr stark. Aber ja, ich muss noch was anmerken zu dem Match bei WrestleMania von den beiden. Versaut hat es mir es hinterher ein bisschen, wo Charlotte wieder dieses gönnerhafte Nicken und Lachen so, haha, ja, du hast mich übertölpelt, eigentlich bin ich ja so, weißt du, lass es doch einfach mal. Gönn den anderen das Spotlight und dass sie den Titel gewinnen. Und niemand mag dich genau wegen solcher Szenen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war bei WrestleMania 32 übrigens das Match, was du meintest.
Ne? Genau. Das war sehr, sehr gut.
Das war auch sehr gut. Ich würde aber tatsächlich das hier noch eine Stufe drüber legen.
Ja, vermutlich. Und ich würde auch Sasha gegen Bianca Belair noch drüber legen, als über das Triple Threat. Das war auch sehr, sehr gut.
Ja. Was hat man noch bei WrestleMania gesehen, ne? Also wir haben unter anderem natürlich auch noch das Vater-Sohn-Duell gehabt mit Rey Mysterio gegen Dominic Mysterio, wo wir...
Oh Gott, wisst ihr noch, wo dann das Auschwitz-Bild war?
Oh, come on.
Den Kopf von Dom. Das war echt dumm.
Natürlich war das dumm.
Da hat irgendein Praktikant Stock-Footage verwendet, weißt du?
Ja. Weißt du, jetzt sagt auch so, ja, oh, hat irgendein Praktikant gemacht. Aber wenn ich irgendwie nicht weiß, an welchem Tag Undertaker irgendwie Durchfall hatte, 1972, ist so, Kai, du musst schon besser vorbereiten im Podcast. Hey,
aber Moment, wenn wir jetzt gerade bei Olaf-Bashing sind, ne, möchte ich auch noch was anmerken. Olaf hat uns ein Handout gemacht, was sehr ausführlich und sehr, sehr gut ist. Vielen Dank, Olfi. Wirklich, dass du dir die Mühe gemacht hast und die Zeit genommen hast. Aber ich find's so geil, bei der News, Goldbergs WWE-Vertrag läuft aus. Er schreibt nicht, er ist nun Free Agent, sondern er bezieht es natürlich auf sich und schreibt, Goldberg ist nun Freelancer.
Das stimmt.
Schreibt jetzt freiberuflicher.
Ja, genau. Macht Tests für PC Games jetzt.
Ja. Nee, aber noch natürlich hier zu Mania, Logan Paul Match, wieder abgeliefert gegen Rollins. Ja. KSI kassiert einen Move durch den Tisch, versteckt in einer Prime-Flasche. Und wir hatten ein sehr maues Theory gegen Cena-Match.
Ja.
Das war echt nicht so doll. Also es war cool, natürlich, ne, muss ich natürlich nochmal anmerken, ich war halt live da, war mega geil, Cena zu sehen. Ich habe den noch nie gesehen. Von daher bin ich zufrieden. Ist auch immer noch krass, daran zurückzudenken, dass es jetzt auch schon irgendwie 9, 8 Monate her ist, da gewesen zu sein. Ist wirklich, wirklich surreal. Aber trotzdem, das Match Theory gegen Cena hat nicht so viel für Theory gemacht, wie man mal dachte.
Nee, jetzt gerade zurückblickend nicht. Ich weiß, dass wir da gesagt haben, ah ja, hat ihm schon geholfen, ne? Aber jetzt nicht so riesig. Aber jetzt im Endeffekt kann man halt sagen, nee, hat ihm gar nicht geholfen.
Ganz klar. Ich erinnere mich noch, ich glaube, das war der Preview-Podcast zu WrestleMania, wo wir auch so darüber schwadroniert haben, was das für ein großes Ding ist und wie das Theory Aufwind verleihen kann. Und vielleicht gewinnt Cena den Belt und Theory holt sich den dann zurück in irgendeinem Hardcore-Match, so ein bisschen Orton gegen Foley damals bei Backlash 2004. Aber nee, es war einfach ein lahmes Match.
Ja, ganz klar, ganz klar. Natürlich hat sich auch in den Monaten zuvor, wir haben auch die Judgment Day Story natürlich noch weiter gehabt, gerade da gegen Edge. Ne, da gab es ja auch bei Elimination Chamber dieses Mixed Tag Match zwischen Edge und Beth Phoenix auf der einen Seite und Finn Bálor und Rhea Ripley auf der anderen Seite. Dann eben bei WrestleMania hat man dieses Hell in a Cell Match zwischen Edge und Finn Bálor, wo wir uns vor allem wahrscheinlich an die Platzwunde von Finn Bálor erinnern.
Ja, und der Aufbau, der richtig shitty war. Du hattest ja bei
der Schwebekopf-Edge.
Was?
Der Schwebekopf-Edge.
Ja, alles. Es war ja sowieso, du dachtest, das ist jetzt längst endlich mal beendet. Und auf einmal heißt es, ach ja, ist ja WrestleMania. Hell in a Cell, wir klären das jetzt. Ich dachte, ihr habt das vor Monaten geklärt, Leute. So.
Ja, das stimmt, das stimmt. Und was haben wir noch gesehen? Ich glaube, was war auch positiv hervorheben müssen? IC-Title-Match, Triple Threat, Gunther gegen Sheamus gegen Drew McIntyre.
Nee, das muss man nicht positiv hervorheben, das war mit das beste Match der WrestleMania. Also, das muss man mehr als positiv hervorheben.
Das war eigentlich der beste Match des Jahres.
Ja, das war ein richtiger fucking Banger.
Ja, das war super.
Also, ja. Apropos Banger, Lesnar gegen Omos war keiner.
Ach so, ich dachte, du sagst jetzt Snoop Dogg gegen The Miz.
Ich dachte, du sagst jetzt Shane McMahon, der macht sich hier das Knie kaputt.
Nee, also erstmal Snoop Dogg fährt seinen ersten WrestleMania-Sieg ein. Sehr, sehr stark. Celebrity-mäßig eine recht schwache 0815-Mania eigentlich erst, weil die eine Überraschung war Pat McAfee, mega. Die andere Überraschung war Shane McMahon, noch mehr mega. Ja, macht dann quasi wie Vince im Rumble 2005, verletzt sich erstmal und sagt, Leute, ich bin raus. Snoop Dogg, natürlich Profi, wie er ist, sagt, okay, die Chance nutze ich, holt sich sein W bei WrestleMania, schön den People's Elbow gegen The Miz gezeigt. War wirklich witzig improvisiert, kann man nichts gegen sagen. Und natürlich Main Event, ja, schon auch eine sehr große Überraschung. Natürlich, die ganzen schlauen Leute waren dann so, ja, ist doch klar, dass das passiert. So klar fand ich das nicht. Komm,
also in den ersten Stunden und Tagen danach hat niemand gesagt, ist klar, dass das passiert.
Ey, ich habe unseren Instagram-Account betreut. Doch, es haben auch viele Leute gesagt, so, hä, war da voll klar, dass das passiert.
Ja, am Arsch, ganz ehrlich.
Ja, deswegen habe ich, also, ich war genauso schockiert und ich bleibe auch dabei, dass damit auch keiner gerechnet hat. Außer natürlich die ganz schlauen Leute. Ja, Roman hat dann doch Cody besiegt und ich habe es immer noch in dem Zusammenhang für eine dumme Entscheidung gehalten. Klar, natürlich kann man jetzt wieder sagen, ja, aber was soll denn das Face danach machen, bla bla, Face ist immer schwierig, Grüße gehen raus an Hangman Adam Page mit einem der langweiligsten Runs der Geschichte. Nichtsdestotrotz, da hat dann angefangen, das Roman-Schema bei Matches auch so ein bisschen zu nerven, muss man ganz klar sagen. Mit Solo ist raus, der Ref sagt, ja, du darfst nicht mehr eingreifen, und dann kommt dann doch Solo wieder. Also es war dieses klassische Roman Reigns Booking.
Ja, und das Ende war ja auch sehr plötzlich, ne? Ich weiß, da haben wir alle gedacht, so, okay, wie, jetzt ist es vorbei, das war es jetzt schon. Also es war jetzt nicht so das große Drama, was man hier entfaltet hat. Und das hat mich vor allem auch geärgert. Ja, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man sagen, das war eine sehr, sehr gute WrestleMania.
Ne, so das stimmt.
In der Gänze, ne? Mhm. Gerade wenn man sich das jetzt mal so, es gab auch noch einen NXT Stand and Deliver übrigens. Das können wir aber tatsächlich so ein bisschen geflissentlich übergehen, weil ich muss sagen.
Ich würde nochmal ganz kurz, einmal, also weil du gerade schon NXT angesprochen hast, ich würde trotzdem noch einmal ansprechen, weil wir da auch so ein bisschen drüber weggegangen sind. Im Februar war noch Vengeance Day, da hat die Regentschaft von Wesley begonnen.
Richtig. Ne,
die jetzt auch zu einem doofen Ende gekommen ist, so ein bisschen, beziehungsweise Wesley und seine Geschichte mit dem North American Championship haben so ein bisschen doofes Ende bekommen. Trotzdem hat da ein sehr gutes Jahr, finde ich, für den North American Championship angefangen. Und Grayson Waller war noch bei NXT. Das wollte ich noch zu Vengeance Day sagen. Und zu Stand and Deliver selbst. Da ging dann auch so ein bisschen dieses Pech los um die Damen's Championship mit Vacantino mit häufiger mal wechseln, weil Indi Hartwell hat sich eigentlich in einem sehr coolen Ladder Match den Belt geholt. Natürlich mit Hilfe von Dexter Lumis. Und dann standen wir die Gargano Family zusammen, was ein cooler Moment war. Leider musste der Belt dann vakantiert werden. Das war ein bisschen kacke. Außerdem habe ich Indi Hartwell und Dexter Lumis im Goldstream getroffen. Auch nochmal erwähnen, was ich für ein cooler Typ bin. Wir hatten da auch ein unfassbar starkes Fatal Five-Way Match um die North American Championship. Denn auch dann noch mit Dragon Lee dabei, mit Ilya dabei. Das war extrem stark. Und Carmelo Hayes ist NXT Champion geworden und hat uns alle, aber in erster Linie auch mich, von Bron Breakker erlöst.
Ja, Bron Breakker, ne? Unser alter Freund.
Ja, du bist immer so, ja, der hat sehr viel Potenzial.
Der hat auch Potenzial.
Ich liebe auch den, oh, Poster Bron Breakker.
ich hab mir das Gesicht von Bron Breakker auf so ein Kissen gedruckt, weißt du, und ich kuschel immer mit dem.
Solange es nur kuscheln.
Yes. Naja, machen wir weiter. Natürlich die Geschichte mit dem Verkauf bzw. Übernahme von WWE manifestiert sich dann auch im Rahmen des WrestleMania-Wochenendes. Da wird nämlich klar, Endeavor übernimmt die Mehrheitsanteile und es wird ein neues Unternehmen geben, das sich aus WWE und UFC zusammensetzt. Und das sollte dann im späteren Verlauf TKO sein. Ja, das war auch schon eine große Nummer einfach, dass wir hier vor allem auch eben, wie gesagt, UFC und WWE plötzlich zusammen haben.
Und das Schöne daran war dann nämlich, Raw After Mania, geil, Triple H kommt raus, weil es ist ja an dem Montag auch so ein bisschen bekannt geworden. Und es hieß, ja, da gibt's jetzt diese Fusion, aber es wird sich nichts ändern. Wir machen weiter wie bisher. Und es folgt einer der beschissensten Raw After Manias in den letzten Jahren. Also das war wirklich, die war wirklich super, super schwach. Die einzige, nennen wir es mal Überraschung, war die Attacke von Lesnar auf Cody Rhodes. Aber das Ding, weil dann war auch wieder, oh, Vince McMahon ist mehr da. Das war eine ganz, ganz schreckliche Raw After Mania.
Das stimmt. Aber natürlich ein großer Paukenschlag, ne, mit, ja, WWE ist nicht mehr in der Hand der McMahons. Also plötzlich haben wir kein Familienunternehmen mehr, in Anführungsstrichen. Nachgegangen relativ gut dann eben auch. Aber vor allem auch natürlich die Position von einem Vince McMahon, der quasi vom Alleinherrscher hier dann zu einem, ja, Untergebenen, um es so ein bisschen hoch zu stilisieren, degradiert wird. Er ist dann quasi auf einmal nur noch ein Minderheitsanteiler innerhalb dieses Unternehmens. Und was das bedeutet, haben wir dann im späteren Verlauf auch gesehen, weil wir merken jetzt hier so, ah ja, da verändert sich schon ein bisschen was. Wir sehen es auch an der Firmenausrichtung natürlich mit den internationalen Shows, die angekündigt worden sind, sei es jetzt der WWE Bash in Berlin für das kommende Jahr oder dann eben auch Backlash im kommenden Jahr, was ebenfalls natürlich jetzt in diesem Jahr noch angekündigt worden ist. Also da merkt man schon, da ist eine Veränderung drin. Aber man merkt vor allem auch, dass da die Posten stärker verteilt sind und der sollte ja im späteren Verlauf noch zu kleineren Umwerfungen führen. Ja, aber pro Umwerfungen, lieber Kai, Chris kommt gar nicht zu Wort, den nehmen wir gleich wieder dran. Weißt du noch, als CM Punk bei Raw aufgetaucht ist?
Ja, sicher.
Also, nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera?
Ja, wo es hieß, CM Punk war da, hat so ein bisschen mit Leuten geredet, auch alles nett, hat mit The Miz geredet. Dann hat Triple H gesagt, ja, mach mal, dass der so geht, ist nicht so cool. Und dann gehen natürlich auch die Spekulationen los. Was macht er da? Weil das war ja noch vor CM Punks eigener Show Collision. dann nutzt er da jetzt so ein bisschen seine Macht aus, streckt er die Fühler aus. War gut im Endeffekt, das, sag ich mal, dass er da war. Hat sich gelohnt.
Also, wenn man CM Punk eins lassen muss, ist, dass der Typ ist halt echt gut in Self-Marketing, ne? Also das kann er halt irgendwie, ne? War auch eine Personalie, die hat uns nicht losgelassen. Und ich kann jetzt schon sagen, also der 2 Jahre CM Punk bei AEW Podcast ist der meistgehörte Podcast bei Headlock gewesen. Das kann ich jetzt schon sagen. Außer der Podcast hier hört sich jetzt innerhalb von 3 Wochen extrem gut, aber glaube ich nicht so dran, dass der so durch die Decke geht. Aber der CM Punk Podcast, der war sehr, sehr gut. Und den kriegst du nämlich gleich wieder dran, wenn wir beim Draft dran sind. Aber es gibt erstmal natürlich noch eine neue Championship, die verkündet wird. Das ist die World Heavyweight Championship. Das war dann Ende April, wurde die angekündigt. Und jetzt kommen nämlich dazu, das hat der Chris auch schon so ein bisschen angedeutet, ja, der Draft hat ja da stattgefunden, ne? Als ob es bei WWE einen strengen Roster-Split geben würde. Und ich habe mir so die Liste mal durchgeschaut, wer ist da wie wohin gewechselt. Da sind ja auch noch einige ziemlich unter die Räder geraten, wenn man ehrlich ist, oder? Chris.
Ach, jetzt werde ich wieder angesprochen hier.
Ja.
Natürlich bei den komplexen Sachen, wo irgendwie Leute ihr Roster wechseln über mehrere Wochen gefühlt lang und aber irgendwie doch nicht. Aber hier so über CM Punk Backstage, ne, da kann der Kai sprechen.
Du kannst auch was über CM Punk sagen.
Ne, jetzt will ich nicht mehr. Ja, aber was heißt unter die Räder gekommen? Ich weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt nicht ganz genau, worauf du hinaus willst mit unter die Räder gekommen.
Odyssey Jones zum Beispiel, der zu Raw gewechselt ist von NXT und nie einen Raw-Auftritt gehabt hat. Weißt du eigentlich, dass Indus Shear und also Jinder Mahal, Sangha und wir eigentlich auch bei Raw sind?
Ja, das weiß ich tatsächlich. Aber ich habe sie vergessen, bis du es jetzt gerade gesagt hast. Stimmt, die gibt es noch. Ja, aber bis hier Schwund ist immer, ne? Also außer, dass dieser Roster-Split nicht so hart ist, wie man es denken konnte, als sie da den Draft angekündigt haben, habe ich jetzt gar nicht so viel zu meckern. Also deshalb ist es mir relativ wurscht. Ich finde, das mit dem Roster-Split ist auch gerade so in den ersten Wochen oder Monaten ist es noch sehr stark aufgefallen, dass es verwässert war. Mittlerweile geht's dann doch halbwegs. Und ja, der Draft selbst war, ach ja, ich finde, sie machen es nicht mehr so schön, wie es noch so Anfang der Nullerjahre war. Da hatte das immer noch so ein bisschen chaotischen Charme und mittlerweile versuchen sie es zu sportlich zu machen, so ein bisschen NFL-Draft-mäßig auch und dann auch wieder nur diese Sachen, die online laufen, finde ich immer ein bisschen doof zu verfolgen.
Oh ja, wir haben übrigens eine Sache auch vergessen, ich weiß, dass Kai ist ein riesengroßer Fan dieses Stables, auch die Latino World Hit Order, Row. Die Latino World Order wurde auch 2023 gegründet übrigens.
Ja. Grüße auch von mir.
Ende März. Haben wir ganz vergessen. Hallo, du bist doch hier Nummer 1, LWO-Fan.
Ich dachte sogar erst, die wurde bei Dingens gegründet, dabei Backlash, wenn ich ehrlich bin.
Nee, da gab's sie schon. Da gab's sie schon, tatsächlich. Nee, was haben wir noch gehabt? Also, dann sind wir ja quasi schon im Mai drin. Kai, willst du noch was zu Draft sagen?
Moment. Ich bin noch nicht fertig mit dem Draft.
Ach so, Entschuldigung.
Du redest natürlich dann nur über die Leute, die unter die Räder gekommen sind, mit irgendeinem Typen von NXT, der mir noch nie irgendwie vor die Augen gekommen ist. Aber Imperium, das war ja wohl ein großer Schritt von SmackDown zu Raw. Da wusste man doch, dass da ein Gunther sehr in der Gunst weiterhin gestiegen ist, oder nicht?
Du meinst der Gunster?
Ja. Oh Gott. Du hast noch schlechtere Wortwitze als ich. Das finde ich schön.
Meine Freundin sagt immer Dad-Jokes dazu einfach. Wenn ich so schlechte Wortwitze mache. Nee, generell natürlich der Draft auch stark getrieben durch die Stables, ne? Also der Judgment Day dann eben bei Raw, dann Imperium noch mit dabei, Sami Zayn und Kevin Owens da wirklich auch gemeinsam Fulltime sozusagen bei Raw. Das hat man dann schon gesehen. Wir haben ganz klare Verteilung gehabt. Raw gehört sozusagen dem Judgment Day und SmackDown gehört der Bloodline.
Ja, das gut, hallo, den OC gibt's auch noch, ne?
Oh ja. Da freut er sich. Und die LWO gibt's auch noch. Die ist auch bei SmackDown geblieben.
Ja.
Ja, gut, und man muss sich auch dieses Ganze wieder auswurscheln mit Champions werden gedraftet, obwohl sie eigentlich SmackDown oder Raw Women's Champions sind, wie Bianca Belair. Das musste dann ausklamüsert werden. Du wusstest natürlich, klar, wenn Gunther jetzt als IC-Champ zu Raw geht, geht natürlich auch Austin Theory als US-Champ zu SmackDown. Das waren ja quasi diese standardverpflichtenden Dinger. Also da war ja auch vieles so ein bisschen, wir begradigen mal kurz und schieben hin und her, ne? Ja. Also, aber wenn ich mir jetzt mal gerade so in Richtung Call-Ups schiele, ne? Also gerade jetzt, die so von NXT hochgeholt wurden. Es gab ja auch Picks, die sind ganz normal in der Show angekündigt worden. Also jetzt hier Elba Fire, Isla Dawn. Ja, hatten jetzt einmal ein Match bei SmackDown, aber sind wir mal ehrlich, schon auch viel egal. Gut, Indi Hartwell Pech gehabt. Apollo Crews, oder? Kennt ihr noch jemand? Wurde dann ja, ist ja auch so ein Draft-Pick, der dann bei dieser Show danach angekündigt wurde. Aber einer der Picks oder zwei der Picks, die so gefühlt egal waren, waren ja JD McDonagh und Zoe Stark. Mhm. Und gerade JD McDonagh hat sich jetzt sehr etabliert in seiner Rolle im Judgment Day. Und auch eine Zoe Stark, natürlich wird es ja jetzt keine Rhea-Intro, haben wir ja auch gesehen. Aber war jetzt auch in Championship-Matches drin, ne? Also gibt schlechtere Call-Ups und gibt auch ganz klar schlechtere normale Drafts, so wie Lacey Evans oder die Maximum Male Models, die beide alle nicht mehr da sind.
Ja, und man muss ja auch sagen, Zoe Stark war ja auch in dieser Story da mit Trish und Becky involviert.
Ja.
Also da konnte man ja auch sehen, wie viel die Offiziellen auf sie zählen, wenn sie halt an die Seite eben von einer Hall of Famerin gestellt wird. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und JD McDonagh, muss man auch noch zu sagen, er hat nicht nur seine Rolle beim Judgment Day gefunden. Wenn er Matches bekommt bei Raw, reißt er halt auch richtig ab. Das ist ein richtig guter Wrestler.
Oder halt auch so Leute wie zum Beispiel Cameron Grimes, die normal in der Show gedraftet wurden, gehen dann irgendwie unter. Aber dann jemand wie Grayson Waller, der dann bei Raw Talk auftaucht, ist eigentlich jede Woche im TV zu sehen, ne? Also so unterschiedlich sind auch manchmal die Sachen.
Ja, wer natürlich eine große Bereicherung auf SmackDown gewesen ist, ist Pretty Deadly, muss ich ja mal gerade sagen.
Absolut,
unsere Jungs. Ich liebe ja die Jungs, ich finde die unglaublich unterhaltsam.
Yes.
Und finde es sehr schön, dass die auch sich da eingefunden haben quasi, dass sie auch ihre Position gefunden haben, dass man da auch wirklich klar sieht, ach guck mal, da führt die Reise hin. Und
schade mit der Verletzung, ne, die ja so ein bisschen aus der Bahn
geworfen hat. Ja, das ist halt unglücklich gewesen. Ne? Aber ja, ansonsten war das halt eben schon ein solider Draft, der einfach da den Weg vorgegeben hat. Und wie gesagt, wir sind jetzt hier auf dem Weg, dass wir bei WWE einen neuen World Heavyweight Champion suchen, der dann in Bälde quasi ausgefochten wird. Aber erstmal stand noch Backlash auf dem Plan. Und Backlash, das fand 2023 in Puerto Rico statt. Ich weiß, dass wir vorher gesagt haben, so, ja, ne, das wird garantiert von der Stimmung her so ganz geil. Wir haben diese Fehde mit Cody und Brock Lesnar. Das hat sich so ganz ordentlich angefühlt. Wir haben da natürlich auch nochmal diese Aufbereitung der Bloodline-Geschichte mit Solo Sikoa und den Usos gegen Matt Riddle und Sami Zayn und Kevin Owens. Aber ich bin ehrlich, bitte?
Matt Riddle war auch noch da.
Genau, aber ich bin ehrlich, ich hätte damals nicht erwartet, dass uns hier das Match Bad Bunny gegen Damian Priest so abholt, oder lieber Chris? Also gerade auch mit der Ovation, die einen Bad Bunny hier als wirklich lokal hält. Also da kann man es, glaube ich, gar nicht, da ist, glaube ich, das Wort Held auch absolut richtig mal, oder?
Ja, das ist absolut krass. Auch eine Selina Vega, wie die abgefeiert wurde. Ne? Das hast du ja auch gesehen, wie die am Heulen war. Das war echt cool einfach. Und Bad Bunny, ich finde den Typen unfassbar doof irgendwie und seine Musik ganz, ganz schlimm. Aber das scheint ein cooler Typ zu sein, so. Der reißt sich auch den Arsch auf, der will was zeigen. Und wenn er dann da so einen Streetfight gegen Damian Priest, also gegen den richtigen Wrestler gewinnt, nimmt man es irgendwie nicht ganz so übel, weil er scheint einfach ein guter Typ zu sein und auch abzureißen da und sich Mühe zu geben. Also, wann echt gutes Ding. Das wurde nicht alleine von den Publikumsreaktionen getragen. Das war auch einfach ein richtig guter Streetfight.
Ja.
Aber muss ganz klar sagen, also der Entrance war mit einer der besten des Jahres, weil die Crowd ja das ganze Ding irgendwie mitgesungen, mitperformt hat. Also der hat schon richtig geballert.
Ja, das war richtig gut. Und das war ja irgendwo auch so der Aufstieg von Damian Priest. Er hat hier zwar verloren, aber wie es so oft bei WWE ist, so, ja, komm, tu du uns einen Gefallen und leg dich für den Prominenten hin. Gib uns diesen Vertrauensbeweis und wir kümmern uns um dich. Das ist auch so ein bisschen auch ein Sami Zayn, ne? Der da gegen Johnny Knoxville da einstecken musste. Mit dem hatten sie auch schon was vor. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt für Damian Priest, muss man mal so sagen.
Das stimmt. Nee, aber ansonsten war es auch eine relativ unterhaltsame Show einfach, ne? Mit den großen Matches, die da auf jeden Fall auch abgeliefert haben. Und das ist auch was finde ich, WWE in diesem Jahr stärker gemacht hat. Klar hatte man Filler-Matches dazwischen, ne? Auch niemand hat dran geglaubt, dass Selina Vega Rhea Ripley entthronen würde. Aber die großen Matches, die haben halt auch immer abgeliefert. Nicht immer ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe gerade so Jey Uso gegen Roman Reigns im Kopf, was einfach nur sehr, sehr zäh gewesen ist. Aber da hat man doch schon eine Schippe draufgepackt im Vergleich zu früheren Jahren. Ja, was haben wir hier noch?
Und wir hatten Rollins gegen Omos, was natürlich auch ein absoluter Burner war.
Ja, das war.
Das dürfen wir nicht vergessen.
Das war herausragend.
Aber auch hier, also das war dann ja das Match der beiden, oder das erste Match der Cody gegen Lesnar-Fehde, der spätere gebrochene Arm dann, der immer und überall gesellt wurde. Auch bei Media Scrubs.
Ja gut, da ist Cody ja gut drin. Wir haben es gesehen, zuletzt der gebrochene Knöchel, den wir gehabt haben, den hat er auch beim Autogramme geben in Köln irgendwie verkauft. Also von daher, das mag der Cody. Und ja, also Backlash kann man mitnehmen, aber ich glaube, da werden die meisten wirklich noch dieses Match mit Bad Bunny und Damian Priest im Kopf, im Hinterkopf behalten. Und du hast es gerade angesprochen, Kai, also die Fehde zwischen Cody und Brock Lesnar, das ist auch wirklich das, was sich dann in den kommenden Wochen in den Mittelpunkt gespielt hat, plus natürlich die Tatsache, dass wir dieses Turnier gehabt haben um die neue World Heavyweight Championship, wo wir uns alle gewundert haben, so, Moment mal, warum wrestlen denn eigentlich, wenn das ein Raw-Title ist, warum wrestlen eigentlich da Stars von Raw und SmackDown? Naja, schlussendlich soll es ja das Finale zwischen Seth Rollins und AJ Styles geben, dann bei Night of Champions Ende Mai, und da konnte sich dann Seth Rollins durchsetzen. Aber da bin ich ehrlich, bei den Namen habe ich mir da mehr von erwartet, oder Chris? Wie hast du es damals gesehen?
Ja, genau das. Es war jetzt kein schlechtes Match, überhaupt nicht, aber ja, ne? Nee. Das ist irgendwie aber auch so ein bisschen, also es haben sowohl Seth Rollins als auch AJ Styles genau bei den Matches, wo man denkt, das wären richtige Banger, fehlt was. Also erinnern wir uns mal an Styles gegen Nakamura zum Beispiel.
Ja, Klassiker.
Ja.
Nüsse treten, sage ich dazu nur. Nüsse kloppen.
Ja.
Nee, aber das war dann eben nicht so. Und Kai hat ja schon gerade angesprochen, auch so die Bloodline-Story hat hier auch so einen kleinen Durchhänger. Also jetzt ohne, dass dieses Match zwischen Sami Zayn, Kevin Owens und Roman Reigns gegen Solo Sikoa, dass es im Main-Event jetzt schlecht gewesen wäre. Aber das war jetzt nicht der große Knall, den es da gegeben hat.
Es war kalt. Es fühlte sich ein bisschen kalt.
Kai, wie siehst du das?
Ja, da bin ich eigentlich auch dabei. Das war einer dieser Filme, wo man denkt, okay, da wird es jetzt richtig knallen, aber dann war es mittel, also es war halt nicht schlecht, ne? Also, aber es war so okay, wo du sagst, ja, es ist halt ein Match, würden wir keinen Jahresrückblick machen, jetzt auch nicht nochmal wirklich dran denken.
Ja, wir haben natürlich da auch die Attacken von Jimmy Uso gegen Roman Reigns gehabt, ne? Der hat ja dann die Superkicks an Roman Reigns verteilt und ja, da war er dann auf einmal wieder, ne, da haben wir dann fast den Bruch in der Bloodline gehabt und dieses Hin und Her, was wir dann im späteren Verlauf gehabt haben, das ist, glaube ich, auch das, was der Bloodline so ein bisschen geschadet hat, weil nie so richtig, also für mich ist nie so 100% rausgekommen, weshalb Jimmy jetzt plötzlich wieder zurück bei der Bloodline ist.
Das ist halt die Sache, weil an sich war ja der Turn cool, ne? Also das war ja auch das Highlight des Matches, ganz klar, weil das Match war halt einfach das Match, ne? Letztendlich hat es ja davon gelebt, wie dann auch viele Bloodline-Matches so ein bisschen in den letzten Jahren, auch das, was du gerade so bei SummerSlam angedeutet hast. Es lebt dann von diesem einen krassen Moment, aber dafür hast du dann 35 Minuten ein mittlerweile klassisches Roman Reigns-Match gesehen. Weil ich weiß noch, der Turn der Usos, das war heftig, das war gut gemacht. Aber das Match bis dahin war so, ja. Natürlich war dann dieses, Roman hat mal verloren wieder, ne? Oder hat generell Roman hat verloren seit x Jahren, so. Die wirkliche Niederlage kam dann ja auch noch mal. Nichtsdestotrotz, es ging eher um den Usos-Turn, was dann mal wieder ein bisschen Feuer, muss man auch ganz klar sagen, in die Bloodline-Storyline gebracht hat. Weil so bis dahin war es dann auch mal, hat so ein bisschen wieder abgenommen. Ja, nur das Match war ein klassisches Match und nicht mehr.
Ja, aber das hört sich jetzt auch ein bisschen hart an. Das war schon ein gutes Match.
Ja, aber es hat halt trotzdem Längen, ne? Also,
ja, das geht ja wahrscheinlich auch wieder 5 Stunden.
Ja, aber das hat das Problem. Ja,
26 dass Minuten hat es gedauert.
Ja, das ist dieses Problem, dass dann natürlich mögen wir auch das Acting eines Roman Reigns, und das haben wir auch gelobt. Nur wenn es dann wieder dieses Klassische ist, ja gut, er läuft dann rum, wird dann wieder irgendwas sagen und dann ist wieder alles sehr langsam und du hast es dann bei Mania und du wirst es dann beim SummerSlam wieder haben und du weißt dann, ist wie Wargames. Ich muss jetzt 20 Minuten gucken und erst dann passiert was.
A, Wargames, das stimmt einfach nicht, was du immer behauptest. Das ist ein sehr gutes Stipulation.
Allein Maul ist gar nicht wahr.
Doch, und ich glaube, wir blicken auf Roman Reigns Matches momentan auch mit einer etwas negativ verklärten Stimmung so zurück dann. Ich glaube, es hat sich einfach ein bisschen überlebt mit dieser Storyline und mit ihm als Champion, der immer diese großen, langen Matches bekommt. Man sehnt sich wirklich danach, dass er mal den Titel verliert. Und wenn man jetzt so zurückgeht, das war noch und das war noch, dann hängt man sich auch so ein bisschen dran auf. Ja, dann war das wieder lang und so methodisch und sowas. Aber das ist halt der Charakter. Das ist ja auch irgendwo gut, wie er es rüberbringt.
Ja, also deswegen, also ich finde ja auch die Momente, die kreiert werden, geil. Ne? Deswegen, also ich mochte ja auch den Usos-Turn. Also und das war ja auch ein großer Moment, wo dann auch überlegt wird, okay, turnt jetzt nur Jimmy, turnt Jay mit. Das war auch stark. Nur du hast dann was Ähnliches, wenn wir gleich wieder zum SummerSlam kommen. Ne, dass du dann sagst, okay, was passiert jetzt? Wie verteidigt Roman dieses Mal? Es ist spannend. Und dann greift dann eben Jimmy ein, was keinen Sinn gemacht hat, immer noch irgendwie. Und dann hat Roman verteidigt. Und du hast dir gedacht, ja, jetzt war auch der Moment gar nicht so krass, weil check ich nicht. Und das Match war zäh.
Lass uns mal so stehen. Wir werden gleich noch garantiert noch ein paar Mal über die ganze Bloodline-Story sprechen und darüber sprechen, was gut gewesen, was schlecht gewesen ist.
Genau. Was wir auch noch hatten bei Night of Champions.
Ja, wir sind ja jetzt auch ein bisschen hin und her gesprungen, denn wir waren ja gerade eigentlich bei dem Match noch KO und Sami Zayn, ne? Und dann waren wir auf einmal bei Usos gegen Bloodline und dann beim SummerSlam Jay Uso. Also
weil das Match halt den Turn hatte.
Deswegen, ne? Ja.
Aber wir kommen zu einer anderen Fehde. Wir haben es ja gesagt, zu der einzigen großen Frauenfehde in diesem Jahr. Wir hatten hier dann eben Trish gegen Becky. Ein Match, was wir dann auch noch später im Steel Cage sehen werden.
Genau, Trish gegen Becky geturnt natürlich auf dem Weg dahin.
Ja, genau. Trish war die Böse. Dieses, oh, hier, ihr respektiert mich alle nicht. Nicht so kreativ, trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht. Und auch Trish war dabei dann auch besser als gedacht, muss ich ganz klar sagen.
Ja. Also, das ist ja jetzt so wohlwollend, gerade von dir, ne? Was hast du über diese Fehde gemotzt? Und zwar auch mit Recht. Also, ja, Trish hat den Charakter gut verkauft und sowas, aber die hat sich ja gefühlt über Jahre hingezogen, die Fehde. Die Matches waren eigentlich immer kacke, wenn nicht gerade Becky gegen Zoe Stark dann angetreten ist. Und dann zum Schluss haben sie das mit dem Steel Cage Match gerettet. Also, das war wirklich sehr gut. Match. Aber, also, so wie du über diese Fehde abgezogen hast, damit lasse ich dich jetzt nicht davonkommen, wenn du hier.
Das ist dieses klassische Ding, wenn man so aus einem Pay-Per-View rausgeht und das letzte Match war kacke, dann sagt man, Event konnte nix. Aber das letzte Match war gut, dann sagt man, ach, richtig Bock gemacht. Das ganze Pay-Per-View war stark. Und hier ist auch so, das letzte Match, der Fehde im Steel Cage Match, das war dann echt vernünftig. Ja, so schlecht war die Fehde nicht. Aber ich erinnere mich sogar, wie wir beide uns zusammen in Podcast
haben.
Exquisit
ausgelassen. Absolut. Haben. Und auch mit Recht, da stehe ich zu. Nur ich hol dich mal wieder auf den Boden der Tatsachen, mein junger Padawan.
Ja, das ist. Ja, letzte Match war gut. Von 10. Fehde war stark.
Was wir noch gehabt haben, was ich hier vielleicht noch mal rausklamüsern möchte, ist, wir haben einen Titelwechsel bei den Damen gehabt, ne? WWE Raw Women's Championship ist gewechselt von Bianca Belair, die den Titel gefühlt Ewigkeiten gehalten hat, also über ein Jahr, an Asuka. Und Asuka ist ja kurz vorher zurückgekehrt, hat ihr ja hier den Nebel ins Gesicht gespuckt. Das hat sie ja auch wieder verwendet, um sich hier den Titel zu holen. Und ich weiß, was sie damals gesagt haben, so, ah, finde ich eigentlich ganz spannend. Und vor allem waren wir auch ganz froh, dass Bianca den Titel los ist, weil der Charakter so ein bisschen eindimensional ist. Und haben aber auch gesagt, Mensch, hoffentlich macht man jetzt mit der Asuka was. Vielleicht irgendwie eine Charakterwendung, dass sie richtig interessant wird, mal was anderes, ne? Und ja,
die hat so richtig, ein anderes Make-up bekommen.
Ja, die Psycho-Clown haben wir so ein bisschen gehabt, aber auch nicht so richtig.
Nee.
So richtig All-In ist man damit halt nicht gegangen, ne?
Nee, war nix. Muss man ganz klar sagen. Also man hatte Hoffnung und dann war's.
Ja, und es fehlte auch so ein bisschen an Crowd-Reactions, fand ich, auf dieses Psycho-Clown-Zeug. Das hätte auch besser laufen können. Das Ami-Publikum ist ja eh schon manchmal ein bisschen schwierig. Ja, irgendwie.
Ein Part damit, dass Asuka keine Promos
hat. Ja, das ja auch, natürlich, auch. es spielt irgendwie so alles rein, dass es nicht so richtig funktioniert hat. Und dann auch wirkt es ja sehr oft, gerade bei den Damen dann immer so, dass WWE da im Hintergrund dann ganz schnell sagt, ja, okay, dann lassen wir es halt, dann dümpelt's vor sich hin.
Ja. Aber Kai, wir hatten auch noch ein NXT-Event dazwischen, also danach, NXT Battleground. Und da war auch einiges geboten und das nicht nur, weil Carmelo Hayes nochmal auf Bron Breakker getroffen ist.
Yes!
Da haben wir eins meiner underrated Lieblingsmatches dieses Jahr.
Oh, ich weiß es.
Und zwar hatten wir Ilja gegen Dijak in einem sehr, sehr, sehr guten Last Man Standing Match.
Ja.
Das sollte man sich nochmal ansehen, wenn man es nicht geschaut hat. Weil gut, geht da so ein bisschen unter NXT Battleground. Klingt jetzt auch nicht wie die geilste Show des Jahres. Aber das Match wirklich extreme Härte. Die haben sich da ordentlich die Bomben um die Ohren gekloppt. Ilja einen wichtigen Sieg eingefahren. Also es war echt stark. Und wir haben wieder eine neue NXT Women's Championess, weil ja der Belt vakantiert wurde. Der recht kürzere Run von Tiffany Stratton hat begonnen.
Genau, ja, ein bisschen geht er, aber ist auch nicht ewig lang, das stimmt, weil was.
Das war noch nicht mal 2 Monate,
ja,
oder?
Ich sag ja ein bisschen. Also ich finde, ein sehr kurzer Run, das hat unter anderem dann hinterher einen Trick Williams zum Beispiel gehabt. Der war noch nicht mal der Woche-Champion.
Also das war ein sehr, sehr kurzer Run.
Genau, aber das.
Du meinst, das war Trick 17 mit Selbstüberlistung?
Bist du schon so alt, dass man den Gag noch macht?
Ja, natürlich. Also bitte, Olf.
Was denn?
Gefühlt bin ich 60.
Ach so, du meinst körperlich oder geistig?
Ja, beides, ey.
Okay. Aber ich schließe mich auf jeden Fall Kai an. Also Ilja Dragunov gegen Dijak, Sleeper-Hit sozusagen. Ne? Also sollte man sich auf jeden Fall anschauen. So, was haben wir noch gehabt? Juni war dann so ein bisschen Aufbau natürlich in Richtung Money in the Bank, was ja dann Anfang Juli stattgefunden hat. Und da gab es natürlich dann erstmal die Qualifikationsmatches. Und wir haben natürlich auch einen Seth Rollins, der dann als Champion hier einen neuen Contender benötigt quasi und da dann eben ja in Finn Bella auch den entsprechenden Gegner findet. Vor allem aber, lieber Chris, da sind wir schon wieder bei der Bloodline angelangt, tut mir leid, wir haben den Civil War. Und ich finde, das war nochmal ein Höhepunkt hier in der ganzen Geschichte, oder? Die Usos gegen dann eben Roman Reigns und Solo Sikoa, das war nochmal so ein Pitch nach oben innerhalb der Geschichte.
Das war extrem fett, ja. Also allein auch die Bezeichnung dann Bloodline Civil War, da sind wir dann wieder auch beim MCU, ne? Das passt halt wirklich. Und ich war wirklich heiß auf das Match. Und die Usos sind im Ring natürlich stark, dann die ganze Geschichte da, auch wie wird sich ein Solo Sikoa verhalten. Da war so viel hinter einfach, es hat Bock gemacht. Ich hatte auch alleine durch dieses Match hatte ich Bock auf den Pay-Per-View, obwohl der Pay-Per-View auch so Sachen geboten hat, ne? So ist es nicht.
Allein schon, weil er in London war.
Ja, ja, und Money in the Bank sind eh meistens gute Pay-Per-Views, ne? Also, aber diese Ankündigung, auch dieses Bild, was sie überall dann hatten, ne, zu diesem Match, das war schon, die Grafik, das war richtig, richtig stark. Da hatte ich da Böckchen Urlaub, drauf, oder? Auch wenn ich nachher noch über die Usos, ja, meckern muss.
Ja. Ich glaube, da war ich im Urlaub und ihr habt die Review übernommen, oder? Kann das sein?
Boah, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war da gar nicht da, oder haben wir die recht spät gemacht, weiß.
War das Chris und Markus?
Nee, glaube ich nicht.
Muss gleich nochmal gucken, wer die Review gemacht hat.
Mit Markus habe ich irgendeinen WrestleMania-Tag gemacht, zusammen mit dir?
Weil das Wochenende war ich auf jeden Fall nicht da, das weiß ich.
Ich muss das nämlich mal in den Bank geguckt. Wenn die Geklicker hört, dann bin ich das, der hier nachschaut, wer die Review gemacht hat.
Ja. Was man aber noch erwähnen kann, während Ulf sucht, dass ja auch Roman seinen neuen Belt bekommen hat.
Ja.
Eigentlich um das Problem zu lösen, dass er immer 2 Belts rumtragen muss und Leute sagen, er kann ja nur 1 Belt verlieren. Dann hatte er einen, der beide vereint, hat er gesagt, können wir am Arsch lecken, ich trage einfach 3.
Ja.
Denn schon. Aber Kai, ich habe es gerade noch immer nicht gefunden. Ich muss jetzt gleich noch mal.
Ja, Mann, mach dir doch keinen Kopf. Unsere Hörer wissen das. Meldet euch. Wer hat die Review zu Money in the Bank gemacht?
Nee, aber was ich noch ansprechen wollte, weil ja Kai der Sohn vieler Väter ist. Lieber Kai, ich weiß, dass wir so ab WrestleMania angefangen haben, über jemanden wie einen LA Knight zu sprechen.
Yes.
Und was haben wir?
Dann würde ich sagen, yeah.
Was haben wir im Vorfeld gemutmaßt, ob LA Knight hier das Ding gewinnen könnte? Also im Endeffekt zu der Zeit jetzt begann auch langsam der Aufstieg von LA Knight, auch wenn noch nicht der absolute Durchbruch da gewesen ist.
Ja. Und ich bleib auch weiterhin dabei, es ist mir egal. Ja, auch, ja, hast dich für Bad Bunny hingelegt. Hier hast du deinen Knochen. Ich bleib weiterhin dabei, dass Damian Priest einfach ein Kacksieger ist. Und ja, natürlich ist er jetzt Senior Mr. Money in the Bank und kann das Ding auch rumtragen. Ey, ganz ehrlich, gewinnt er den Belt, so, das ist einfach auch langweilig. So, und der wird auch kein guter Champion sein, ne? Also auch hier schon mal
kein Champion Ausblick sein
in Richtung muss. Jahresrückblick. So, ne? Und so, sollte er den Cash dann auch failen, ist das auch scheiße. So, auch immer dieses, so, ja, wir haben den Koffer und letztendlich, so, was haben wir in den letzten 4 Jahren gehabt? Schlechte Cash-Ins und gefällte Cash-Ins. Alles Gute auch nochmal von mir, weißt du? Austin Theory, der gegen US-Champ eincasht und trotzdem verkackt.
Also,
LA Knight hätte den Koffer gewinnen sollen.
Jetzt mal jemanden gefragt, dessen Meinung ich dann ernst nehmen kann. Olaf, wie siehst du das denn jetzt im Nachhinein mit dem Sieg von Damian Priest?
Schwierig. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wo man mit ihm hin will, ehrlich gesagt. Und ich hab seit Jahr und Tag sage ich halt eben, ja, man nutzt ihn jetzt, um Damian Priest aufzubauen, und hat der Koffer auch geholfen. Aber tatsächlich sehe ich ihn auch noch nicht in der Position, dass er den eincasht und Champion wird. Und das ist halt eben das Problem.
Ich glaube auch nicht, dass er den eincashen und Champion werden wird. Es gibt ja einige Mutmaßungen tatsächlich, dass ein Finn Bella ihm irgendwie...
Im Koffer ist kein Vertrag.
Ja, nee, ich meine nicht mal das, aber dass es da andere Möglichkeiten gibt, dass da ein Finn Bella ihn hintergehen wird.
Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gemutmaßt, dass Damian Priest aus der Gruppe rausfliegt und jemand anders dafür reinkommt. Ich habe ja auch schon mal Drew McIntyre dafür in die Position gebracht. Mhm. Ich wurde nur verlacht. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube halt nicht, dass Damian Priest in dieser Rolle als Judgment Day möchte gern anführe, dass er da eincasht und das Ding gewinnt, sondern das würde nicht zu der Geschichte passen, die man bis jetzt hierhin erzählt.
Ja, ich muss auch sagen, also ich fand lange Zeit, der Koffer, der war zu sehr Beiwerk, auch wenn er andauernd eingesetzt wurde und es dann oft nach hinten losging. Jetzt finde ich es gerade ganz interessant, wo auch ein Drü dazu gekommen ist, ne?
Drü-Mack-Dale.
Ja, der Drü-Mack-Dale.
Am Ende, also am Ende klaut R-Truth den Koffer und casht ein.
Ey, das wäre das Witzigste überhaupt, ne? Würde ich nehmen. Ich glaube, da kommt jetzt mal so ein bisschen Zunder rein auch. Also Finn Balor, Damian Priest sich nicht so grün, hintergehen die sich. Drew McIntyre ist so gallig auf den Titel. Spricht er da noch ein Wörtchen mit und verarscht alle? Und ich glaube tatsächlich, ein Damian Priest könnte dann funktionieren, wenn er sich daran, dass er so gescrewt wird, hochzieht.
Gucken wir mal. Also ich finde, der hat halt was, aber ja. Ich habe noch nicht genau das gefunden. Oder ich glaube, er hat noch nicht die Rolle vielleicht auch gefunden, mit der eben dann so klickt, ja, einfach.
Genau, und ich habe das Gefühl, das ist so die Rolle, mit der er einen kriegen kann. Dass er dann der Gescrewte ist und sich da wie so ein John Wick durcharbeitet. Und alles killt, was ihm irgendwie...
Du hast meinen Hund getötet.
Ja, du hast meinen Koffer geklaut. Du hast mir ins Bettchen geschissen. Was auch immer. Aber also ich bin gespannt und hoffe, dass sie es cool machen tatsächlich. Denn dann hat sich das gelohnt. Und ansonsten müsste ich dann Kai recht geben. Und jeder weiß, wie sehr ich das hasse, Kai recht geben zu müssen. Dass es ziemlicher Shit war, Damian Priest den Koffer zu geben.
Ansonsten, um jetzt zurück zu Money in the Bank zu kommen, wir hatten ein gutes Money in the Bank Match der Männer, wir hatten auch ein solides Match der Frauen mit Io Sky, die das Ding ja gewinnen konnte und später auch schon erfolgreich eingecashed hat, um mal hier den Bogen wieder zurück zum eigentlichen Geschehen zu schlagen, ne? Also Money in the Bank war auch wieder eine gute Show. Übrigens, ich habe
gerade... Wusstet ihr?
Ja.
Ja. Nee, dann sag, wer hat denn die Review gemacht?
Markus und Chris.
Ach, guck mal.
Okay, habe ich doch mit Markus alleine eine Review. Wusste ich nichts mehr von.
Ich erinnere mich, dass ich damals, meine ich, schon im Vorfeld, weil ich halt Urlaub gewesen bin, habe ich halt die ganzen Bilder zu 90% schon vorbereitet gehabt und alles schon vorgebaut quasi, dass Markus nur noch den Podcast hochladen musste.
Ja, irgendwie so war das. Übrigens,
könnt ihr,
ich habe ja podcastmäßig gar nicht so viel mit Markus immer zu tun, weil er auch viel so Analysezeugs und so mit dir macht und viel AEW. Aber wenn man mit ihm spricht, ist immer schön, wollte ich nur mal gesagt haben, kurz.
Ja, Kai, du wolltest was sagen.
Ich wusste gar nicht mehr, dass Liv Morgan und Raquel Tech Champs zusammen waren. Also auch, der Belt geht auch komplett unter. Ich fand's natürlich, in der Civil War hatten wir angesprochen, war super, super stark. Also auch da, dass Roman gepinnt wurde, es war ein riesiger Moment. Und auch ein ganz, ganz, ganz klares Hoch in der Bloodline-Storyline. Auch das letzte riesige Hoch in der Bloodline-Storyline, wenn man da ehrlich ist. Und was ja auch witzig war, nicht zu vergessen, John Cena kommt raus, ist im Ring mit Grayson Waller, der sich da easy etabliert hat, steht mit einem Edge im Ring, steht mit einem John Cena im Ring, absolut kein Problem. Sagt hier, wir können doch mal Mania nach London holen. Und da ging ja auch das Spekulieren los, kriegen wir mal ein Premium Live Event in Deutschland? Und ich stehe auch komplett zu meiner Meinung, dass ich gesagt habe, auf gar keinen Fall kriegen wir eins. Also vielleicht mal so in 4 Jahren oder sowas. Das muss man ja kaufen. Wer soll denn das kaufen? Wir sind alle verschuldet. Und Berlin so, ist mir scheißegal.
Hier, Icke, und, ich hol's her. Ja,
ich hol's. Ich rüber zu Vince. Nee, und ja, also es gab ja dann wirklich auch viel auch bei uns dann in Fragen-Podcast, dieses, ja, können wir uns vorstellen, dass es hier ein Premium-Live-Event gibt? Und ne, wie gesagt, ach nee, also jetzt nicht so schnell. Und um ein bisschen vorzugreifen, Ende des Jahres hieß es dann, ach übrigens, nächstes Jahr haben wir ein Premium-Live-Event.
Wobei wir da nicht genau wissen, ob Berlin bezahlt hat oder ob WWE da quasi in Vorkasse geht in der Hoffnung, dass man da noch später was holt, ne?
Das stimmt natürlich.
Ich glaube fast Letzteres.
Ja, also ich glaube auch eher, dass man hier in den Markt investiert hat, um das attraktiv zu gestalten, um auch vielleicht zu sagen, ja, übrigens hier, ne? Und bitte was?
Oder es es war schon lange unter Dach und Fach. Und Franziska Giffey hat das ja geholt.
Was? Wer hat das geholt? Franziska Giffey. Wer ist das?
Kennst du nicht mal deutsche Politiker, Mann? Hör dir mal an, nee, wie sie spricht, das ist sehr witzig.
Wenn die nicht bei Schalke spielen, kenne ich die nicht.
Worüber wir noch unbedingt sprechen müssen. Ich weiß es nämlich nicht mehr. War das das Match auch, wo Gunther den Fuß von Matt Riddle gechoppt hat?
Ich meine,
denn das
ja
war das Witzigste überhaupt.
Ja, das war da. Es war da, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das war dann der Civil War, das war Money in the Bank. Wir haben Damian Priest als noch nicht Senior Money in the Bank. Der sollte ein bisschen später kommen, nachdem er einen neuen Koffer bekommen hat. Aber den hat man als Kofferträger und dann eben Io Sky. Damage Control hat hier auf jeden Fall dann eben den Money in the Bank Koffer. Und ein Trend, den wir dann auch in dieser Zeit sehen, ist die Tatsache, dass immer häufiger auch Main-Roster-Stars wieder bei NXT aufschlagen. Und Dominic Mysterio holt sich jetzt hier Mitte Juli einfach mal die North American Championship von Wesley. Und Kai, da muss man sagen, das hat auch wirklich nicht nur dem Produkt NXT gut getan, es hat auch letztlich der Kasse von WWE gut getan, weil man dadurch die Quoten von NXT ganz schön nach oben gezogen hat insgesamt.
Ja, also das hat ja auch für dieses coole Bild gesorgt, dass man der Judgment, der da steht, auf kurz oder lang, mit 2 Tag-Team-Belts, mit dem North American Championship, mit Damian Priest als Kofferträger, mit Rhea als Champion. Also es war ja dann irgendwann diese Zeit danach, wo du auf einmal hattest, Mann, Judgment Day ist on top, wie die Gallows Boys.
Yeah.
Nee, also fand ich gut. Also wie gesagt, ne, auch muss man ganz klar sagen, ist nicht sein Rookie hier, ist jetzt ja schon auch so ein bisschen dabei. Aber Dominic Mysterio, also wie der sich in das Roster etabliert hat.
Das muss man nochmal, ne, sagen, ja.
Wenn du mir das gesagt hättest, bei seinem ersten Match noch mit Reigns zusammen, ne, noch in Corona-Zeiten, hätte ich dich ausgelacht, ne? Ich habe jetzt eine Statistik gesehen, der hat mit die meisten Matches in diesem Jahr gewrestelt. Egal wo er ist, der zieht Reaktion, die Leute hassen ihn, die Leute lieben es, ihn zu hassen. So dieses Couple von Rhea und Dom oder Dirty Dom. Also, das überragend, ne? Also auch das Jahr wirklich top für Dominic Mysterio. Der ist eine unfassbare Bereicherung für das ganze Roster.
Ja, also mit einer der die meisten Reaktionen zieht, die meisten negativen Reaktionen zieht. Alles, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Und den auch Rhea absolut braucht für ihre Persönlichkeit, für den Charakter, den sie verkörpert, ne? Also die beiden harmonieren so gut, also da können sich wirklich auch fast schon Eddie und China eine Scheibe von abschneiden.
Also ich sag mal, Rollins und Becky haben schlechtere Chemie.
Ja.
Und die sind verheiratet.
Was ist denn mit John Cena und die eine Bella, mit der er zusammen gewesen ist?
Ey, das war einfach der romantischste Heirats.
Boah, das war so furchtbar. Ich war live dabei.
Das tut mir leid.
Schön.
Ja, ansonsten, wir haben noch, wenn wir jetzt so ein bisschen weitergehen, also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man gerade hier diesen Spagat zwischen Main Roster und NXT stärker gemacht hat und da auch wirklich NXT immer wieder stärker beworben hat dadurch, ne, und dann so peu à peu die Ratings gesteigert hat. Und auch das Produkt NXT hat sich ja im Verlauf des Jahres stark verbessert. Mm. Das muss ich auch nochmal gerade ganz kurz sagen. Also, weil wir am Anfang haben wir gesagt, so, ja, okay, NXT, ne, gerade aus dieser bunten Pandemiephase NXT 2.0, ne, und dann hat,
oh Gott,
ne, und dann gab's ja irgendwann wieder die Veränderung, dann Shawn Michaels als als Chef dahinter, ne? Und dann hat man gemerkt, ach guck mal, da verändert sich was und da tut sich was. Und ich finde jetzt inzwischen ist das wieder ein sehr gutes Produkt geworden, was man da abliefert. Nicht durch die Bank, weil viele Leute noch ein bisschen grün sind, aber es ist trotzdem ein gerade im Vergleich zu NXT 2.0 ein sehr rundes Produkt wieder.
Also ja. NXT 2.0 war halt auch furchtbar. Jetzt das neue NXT ist okay. Ja, das mal ist es eher so 2.0-ig. Mal ist es aber auch echt stark.
Mal ist es auch und, black and goldig.
Und dadurch, ja, auch. Und dadurch gleicht sich das wieder so aus. Es ist noch ein bisschen auf dem Weg, sich zu finden, aber es ist viel, viel besser. Ich gucke es auch wieder. Nicht, also, muss ich ganz ehrlich zugeben, nicht jede Wochenshow so, ja. Aber ich gucke es regelmäßig dann doch. Habe meistens Spaß dran. Sehr gute Matches. Aber die Black and Gold Ära, ne, also, wenn du das vergleichst, da fehlt halt noch sehr, sehr viel.
Ja, also klar, also Black and Gold ist es natürlich nicht, ne? Aber gerade wenn ich jetzt auch so zurückschaue, wie sich meine Stimmung gewandelt hat, von NXT Reviews zu machen,
ja.
Zu, oh Kai, du bist eine dumme Sau, warum hast du dich gemeldet? Ach ja, weil es kein anderer macht, ne? Hin zu, oh ja, NXT, ja, kann man gucken, bis hin zu, wenn ihr jetzt, also Stand jetzt haben wir ja auch an diesem Wochenende das letzte Event des Jahres bei NXT, wo ich mir denke, ey, ja, ich hab Bock. So, das kann ich schön weggucken, ne? Es ist natürlich, wie Chris auch sagt, da doch immer noch seine 2.0-Anleihen manchmal. Und es gibt auch noch Leute, die sind auch echt schwach unterwegs, aber es ist viel, 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 viel besser geworden. Es ist, ne, also es wird auch nie wieder Black and Gold sein, weil Black and Gold, also Black and Gold war besser als das Main Roster. Sind wir mal ehrlich.
Yeah. Ja. Black and Gold also, war besser als AW. Ah, oh, sorry.
Sowieso. Adam Cole, und ich mit Era. Let's fucking go.
Nee, wollt ihr allein sein?
Ja. weißt du was, Kai? Lass uns doch echt mal irgendwie für den Supporterbereich die Black and Gold Ära aufarbeiten.
Das ist voll viel Arbeit.
Das fällt mir jetzt gerade auch ein, wo ich es gesagt habe.
Sag nicht so viele Sachen, dann müssen wir arbeiten.
Chris hat auch schon mal gesagt, er wollte noch mal die Attitude Era aufbereiten oder sowas.
Ja, ja, aber gut, da muss man so schon ein spezielles Format für machen. Ich denke mir was ab, nee, aber on a pole zieht nicht immer.
Ja, nee, aber also trotzdem muss ich ganz klar sagen, und auch hier, wenn wir jetzt in Richtung Great American Bash gucken, also ich habe ihn ja, ne, um da den perfekten Crossover zu schaffen zwischen dem neueren NXT und Black and Gold. Mann, was habe ich Tony D'Angelo gehasst für sein Match gegen Tommaso Ciampa, ja, ne?
Oh Gott.
Also wirklich, ich war dieser dabei. Untalentierte Nichtsnutz, ne? Und hier das Match, wo sich dann die D'Angelo Family die Tech Bells holt, das war geil. Und die haben auch richtig Reaction gezogen. Und auch bei mir haben die Reaction gezogen. Und dann auch später, wenn wir noch so ein bisschen Ausblick machen, diese Segmente, wo die sich dann in diesem Café treffen, auch bei diesem Fatal 4-Way Tag Match, also beim nächsten NXT-Event dann, das war auch stark. Ach übrigens, Gable Stevenson hatte ein Match. Ja, habe ich auch komplett vergessen.
War auch nicht besonders
auch
gut.
Kein. Nee, war auch, Alter, war einfach ein Drawing Baron Corbin so, ne? Also Double Count Out. Komplett langweilig.
Genau, und jemand wie Baron Corbin, der ja auch schon relativ etabliert gewesen ist, um es mal so relativ gestrichen, der war ja etabliert im Main Roster, den man jetzt auch quasi hier runtergeschickt hat, um dann da Matches zu bestreiten, um da, ja, eine Nummer zu sein sozusagen. Warum nicht?
Ja, Chris liebt ja den Lone Wolf.
Ja, absolut. Nee, aber ganz ehrlich, das geht gerade klar so, das passt schon, ne? Ich meine, Ilja und Carmelo Hayes sind sowieso klasse bei NXT.
Fantastisch, gewesen, fantastisches ne? Match super. Auch, ja.
Aber ich möchte mal noch zwei Damen hervorheben, die ich richtig gut finde bei NXT. Sowieso Tiffany Stratton, die sich schwer gemacht hat. Und ich finde auch Blair Davenport echt gut, muss ich sagen.
Die mag ich irgendwie gar nicht. Also irgendwie gibt die mir nichts, keine Ahnung.
Ich mag die auch ganz gern. Das ist schon okay. Ja. Aber ich finde, hier sieht man halt die Entwicklung, die NXT auch macht, auch in der Wahrnehmung innerhalb des gesamten Produkts. Weißt du, das ist nicht mehr so, das ist halt so eine Nachwuchsbrand, sondern da ist schon jetzt plötzlich der Wert, den diese Marke eben auch hat, der wird jetzt auch wieder anders wahrgenommen. Vor allem auch, wenn man sich dann anschaut, man verdient ja dann jetzt im Nachgang da auch richtig Geld damit und nutzt das ja dann eben auch, um gegen AEW ein bisschen zu schießen. Ne? Das ist ja auch wiederum ein wichtiger Faktor. So, wir steuern aber nichtsdestotrotz auf den SummerSlam zu. Dürfen wir nicht vergessen. Wir sind hier noch beim Jahresrückblick. Ja,
der auch nicht immer so gut noch. Ist wie NXT Black and Gold.
Ja, der SummerSlam in diesem Jahr, der war gemischt, würde ich mal sagen. Natürlich angeführt von dem Match zwischen Roman Reigns und Jey Uso und auch dem großen Rubber-Match zwischen Cody und Brock Lesnar. und dazwischen noch einige mehr.
Logan Paul gegen Ricochet war cool, mit diesem gefährlichen Tablespot.
Das stimmt. Das stimmt. War das da?
Ja.
Oh, okay. Was hatten wir noch? Wir hatten ein Match zwischen Bianca Belair, Asuka und Charlotte. Da haben wir gesagt, das war eigentlich ein gutes Triple Threat Match. Hat ein bisschen hier und da die Chemie gefehlt. Aber natürlich dann im Nachgang der Cash-In von Io Sky und der Titelwechsel. Das hat uns dann wieder.
Gegen eigentlich die neue Championess Bianca.
Richtig, stimmt. Der Titel ist ja gewechselt.
Ja, das war's doch. Ich war schon am Kotzen. Und dann kam Io Sky zum Glück und hat eingecashed.
Ich weiß, dass ich da gekotzt habe, weil Bianca am Bein verletzt gewesen ist und trotzdem noch ihre ganzen Handsprings und ich weiß nicht,
was das stimmt. Ich erinnere mich noch dran. Es gibt ja immer so ein, zwei Momente im Jahr, wo sich so der ganz neutrale Olf auch mal aufregt. Das war einer dieser Momente. So, das macht gar keinen Sinn. Das Bein wird ganz halt bearbeitet. Dann verkauft die das gar nicht. Das gegen die Wrestling-Psychologie.
Ja, hat er ja auch recht, ne?
Ja.
Das muss man schon sagen.
Da muss man sich aber
dran. Wie so ein alter Bein Mann auf. Aus einer Comicserie.
Ja, so hörst du dich ja auch an. als wir jetzt letztens zusammen da bei WWE waren in der Lanxess Arena.
Alter, jetzt hör ich mich damit an.
Und halt irgendwie das Bein bearbeitet wurde und The Mist das verkauft hat. Und dann höre ich neben mir nur den alten Olf so: Ja, verkauft er gut. So was mag
ich. Das habe ich gesagt.
So was mag.
Und in dem Augenblick, als es aus meinem Mund rauskam, habe ich schon gemerkt, wie merkwürdig sich das angehört haben.
Ja, und dann bist du den Rest des Abends damit aufgezogen worden.
Yes. Ja, den Rest des Jahres.
Rest des Lebens.
Ich glaube, wir sind uns einig, dass das beste Match des SummerSlams war Gunther gegen Drew McIntyre.
Ja.
Ja, sicher.
Ja. LA Knight hat noch die goldene Ananas gewonnen übrigens.
Hier die Wurst-Battle-Royal, ne? Und sind wir uns auch einig, dass das beschissenste Match Shayna Baszler gegen Ronda Rousey war?
Ja.
Also, das ist meine Kackwurst des WWE-Jahres.
Ich bleib dabei, die Idee prinzipiell ist nicht schlecht.
Fuck off, das hat noch nie funktioniert.
Aber es passt halt nicht ins Produkt.
Ja, deshalb ist halt, es ist halt Wrestling, es ist fucking Wrestling. Diese ganze Kacke hat noch nie funktioniert. Wir machen jetzt ein MMA-Match. Jetzt machen wir ein Box-Match. Ist immer scheiße.
Nein, Schutzleih-Wrestling kann auch funktionieren, aber halt nicht auf so einer Bühne und nicht vor so einem Publikum.
Das, genau. Wo du so Dummköpfe sitzen wie der Chris.
Genau.
Aber stimmt, das Publikum war richtig scheiße beim SummerSlam.
Ja, das
habe ich schon komplett vergessen.
Ja. Aber kommen wir natürlich zum Elefanten im Raum, Roman gegen Jay. Und auch da wieder muss man ganz klar sagen, an sich von der Storyline erstmal prinzipiell ein cooler Moment, aber kommt dann durch diesen Eingriff von Jimmy, wo man sich gedacht hat, okay, krass, Jimmy greift jetzt ein und eigentlich hätte ja Jay gewonnen, man dann einen Schritt zurückgegangen ist und mal gesagt hat, ich denk mal drüber nach, auch mit dieser Erklärung, ich wollte nicht, dass du wirst wie Roman, wenn du hier gewinnst.
Ja, genau.
Das war schon alles Kacke für ein aufgebautes Match, was 36 Minuten geht.
Ja, es war viel zu lang. Das war das Problem. Wenn du die Geschichte in 20 Minuten erzählt hättest, dann wäre das okay gewesen. Aber 36 hat sich halt wie Ewigkeiten angefühlt einfach. Oder?
Ja.
Yes.
Das kann auch ich nicht neutral analysieren, das hat mir dann auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe ja nichts gegen lange Matches, aber hier war es halt wirklich so, ach, jetzt kommt er lieber zum Punkt. So.
Ja. Und dann, wie gesagt, die Sache mit Jimmy, die ist dann auch einfach blöd. Ne?
Ja.
Also das ist eine der Sachen in der Bloodline-Storyline, wo man sagt, ah, irgendwie ist das jetzt auch nicht so geil.
Das ist einfach nur für den Shock-Value gewesen.
Ja.
Und den Anschein hat es ja auch immer noch, weil was ist jetzt mit Jimmy? Was will der? Hä?
Ja, vor allem auch dann so irgendwie so, ja, ich habe doch nie gesagt, dass ich raus bin. So, doch, hast du. Ja. Du hast sogar gegen den gekämpft und alles. Du warst doch eindeutig auf der Seite deines Bruders. Keine Ahnung. Das fühlt sich halt so ein bisschen so an, müsste man irgendwie Nachfolger rausbringen und sucht sich irgendeinen Grund raus und hofft, dass niemand es merkt.
Jimmy ist so ein bisschen wie Kai, der dann erzählt, dass er die Trish und Becky-Fehde die ganze Zeit gut fand.
War okay. Immer Fan, nichts dagegen.
Ja. Na komm, machen wir mal so ein bisschen weiter, weil so, wir haben ja noch ein paar Monate haben wir noch auf dem Plan.
Ja, podcastmäßig anscheinend auch, ne?
Ja, klar.
Also wow, wir sind schon lange dabei, wo ich mir so die Laufzeit hier angucke.
Ey, wir haben schon deutlich längere Jahresrückblicke gemacht, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass wir, ich glaube, ja, die letzte war, glaube ich, 2:40. Wir hatten auch schon mal einen, der ging über 4 Stunden.
Also aber der hier wird auch die 3 Stunden knacken, wette ich.
Ah, wir werden es gleich sehen.
Erwähnen wir lieber erstmal, dass auch noch im August WWE Brian Pillman Jr. verpflichtet hat.
Yes.
Der jetzt Lexus King ist, der einfach klingt wie ein Tekken-Charakter übrigens. Und jetzt auch bei dem NXT-Event der Woche sein erstes Match bestreiten wird. Was man ja nochmal erwähnen muss. Ja. Bei NXT Deadline, um es genau zu nennen. Dann am 18. August.
Aber sein erstes Großveranstaltungsmatch für NXT. Sein erstes Match hatte er doch schon, oder nicht?
Das stimmt. Ja, das stimmt.
Ja, also ja, ich meine sein erstes, ne?
PLE-Match.
Genau.
Yes. Ja. Wir hatten auch noch im August am 18. Edge's erstmal, wie Ulf schon geschrieben hat, oder sein vorerst, weil Hell Froze Over, ne? Wir alle wissen, alles kann passieren. Sein letztes Match bei SmackDown gegen Sheamus, was auch ein echt gutes Match war, muss man ganz klar, also war wirklich ein starkes Match. Gerade auch für einfach so eine Weekly rauszufeuern.
Das war fantastisch, das Match.
Und ja, ist dann ja bei AW aufgetaucht.
Korrekt. Werden wir dann im AW-Jahresrückblick drüber sprechen.
Das stimmt.
Macht ihr mal.
Genau. Genau. Ja, und natürlich, also wir steuern jetzt hier dann auf Payback zu, das war Anfang September. Dazwischen ist natürlich noch der Tod von Bray Wyatt, falls jemand fragt, ihr habt da nicht drüber geredet. Doch haben wir, aber da sind wir schon relativ früh eingegangen. Und ja, Payback, natürlich auf dem Weg dahin, haben wir so einiges gehabt. Wir haben zum Beispiel einen neuen Contender für Seth Rollins gefunden, nämlich Shinsuke Nakamura, der das Geheimnis von Seth Rollins kennt.
Den Rücken.
Der Rücken. Der Seth hat Rücken.
Eigentlich muss man davon, also eigentlich gar kein Geheimnis. Ich glaube, wir haben alle Rücken, weil wir alle immer viel sitzen wie so Goblins.
Ja, das stimmt. Also,
ja. Nakamura kann die gleiche Pose nie halten.
Stell dir mal vor, dann zeigt Nakamura auf einmal so Fotos wie Rollins einfach so vorgebeugt in so einem Drehstuhl sitzt und auf die Tastatur einhaut oder so.
Ja. Rollins spielt einfach die ganze Zeit Fortnite, die ganze Zeit.
Ja.
Ja, das war auch nicht so, dass, also die Fehde der beiden war durchwachsen, nenne ich es mal, aber das Match, was wir jetzt hier bei Payback gehabt haben, hatte ein ähnliches Problem wie Jey Uso gegen Roman Reigns. 26 Minuten hierfür, einfach zu lang. Die beiden können es auch besser.
Ja, aber wo du jetzt sagst, so durchwachsen, gebe ich dir an sich recht, das war jetzt keine super ausgeklügelte Fehde, aber was sie geschafft hat, war Shinsuke Nakamura wieder interessant zu machen.
Das stimmt.
Also er hat wieder eine richtige Ausrichtung. Es macht Spaß, ihn in den Shows zu sehen, nicht einfach nur, weil er ein Match hat und da ganz gut abliefert. Es gab ja auch diese Phase hier mit den Triple Threats da mit Ciampa und Bronson Reed und so. Und Ricochet war, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen da im Topf. Das waren ja alles gute Matches. Aber hier hat er richtig Charakter. Er bringt das cool rüber. Es fällt auch nicht auf, dass er immer noch kein gutes Englisch spricht.
Nee, weil man Japanisch sprechen genau, lässt und ihn einfach so ein bisschen creepy darstellt.
Ja, es wird kaschiert. Und du musst halt Dinge kaschieren, damit es funktioniert. Ja, Paul Heyman konnte das in der ECW auch. Da waren teilweise Leute bei. Also, die konnten wahrscheinlich nicht mal eine Banane öffnen. Aber Paul Heyman hat es hinbekommen, dass du die als ernsthafte Contender für was angesehen hast. Ein Sandman war immer scheiße, ja, aber das war ein Riesenstar da. Und ein Shinsuke Nakamura ist ein klasse Wrestler, aber er kann halt keine Promos da in Amerika. Und dann arbeite halt drumherum. Das wird jetzt gemacht. Dieses Mysteriöse und Verrückte, was er da an sich hat, das macht Spaß, bringt er gut rüber. Charakter ist wieder hot, auch wenn er jetzt die Fehde verloren hat gegen Rollins, macht Spaß mit ihm. Und deshalb kann ich da gar nicht böse sein auf diesen Aufbau.
Auch das Video, dieses Video, was sie dazu gemacht haben, was so Cartoon-esque war, also in diesem gezeichneten Stil, das war auch stark. Auch jetzt die Promos, die er auch gegen den Cody Rhodes hält, dann einfach vom Tron, die halt auf Japanisch sind, aber mit Untertiteln. Ich finde das gut.
Ja.
Natürlich wird er jetzt damit nicht irgendwie World Champion, ne? Aber das ist ein cooler Nakamura.
Ja, du musst also, ja auch nicht immer sofort World Champion werden. Lass den mit dieser Ausrichtung sich mal ein bisschen austoben und ein bisschen arbeiten. Der wird auch gegen Cody verlieren, ne? Machen wir uns nichts vor.
Ja, klar.
Aber wie wir es vorhin schon hatten, auch so ein Damian Priest, der musste vorher Scheiße fressen und hat dann was bekommen. Und Nakamura arbeitet jetzt damit. Mal sehen, wie es im halben Jahr aussieht, wenn das weiterhin so gut funktioniert. Vielleicht ist er dann wirklich ein ernstzunehmender World-Title-Contender auf einmal.
Und wenn nicht, hat er ein gutes Programm.
Ja. Also das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, dass jeder Japaner bei WWE jetzt irgendwie den Nebel spucken muss. Das gefühlt.
Aber weißt du was? Ist besser als in Nüsse treten.
Besser Nebel spucken als Nüsse treten. Das
schön war, der müsste Nüsse spucken. Das
wäre das gut. Er spuckt den Gegner so eine Walnuss an den Kopf oder so.
Ich habe gerade so Bilder von den von Disney und den und A-Hörnchen und B-Hörnchen hier Chip und Chap früher noch im Kopf.
Also jetzt wissen wir, wer alt ist, dass du die noch A-Hörnchen und B-Hörnchen nennst.
So hießen die damals. So hießen die damals.
Ja, damals vorm Krieg.
Ja, nee, wirklich. Also ich kenne die als Kind habe ich mal A-Hörnchen und B-Hörnchen geguckt.
Das ist nicht Kroatien, das ist Jugoslawien. Wir hatten übrigens auch noch die Fehde, also natürlich das grandiose Ende der grandiosen Fehde Becky Lynch gegen Trish Stratus natürlich im Steel Cage mit dem Turn von Zoe Stark.
Sehr gutes Steel Cage Match.
Ein sehr, sehr gutes Steel Cage Match, ja.
Oh Gott, die wird jetzt untergehen und dann hat sie doch auch ihren Spot gefunden, was ich wirklich cool finde, weil die ist halt schon talentiert, da ist auch noch viel Arbeit, wollen wir es nicht schön reden. Trotzdem hat er so ein bisschen ihren Spot gefunden. Wir hatten LA Knight gegen The Miz. Was auch Spaß gemacht hat, hätte ich mir noch viel, viel mehr Promoduelle gewünscht. Also ich finde, da hat man viel auch liegen lassen in dem Programm.
Darf ich da reingrätschen?
Ja.
Da muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, dass ja John Cena hier noch mit involviert gewesen ist als Special Guest Referee. Und ich glaube, das hat auch in LA Knight noch mal zusätzlich geholfen und hat auch noch mal so gezeigt, dass man mit ihm auch durchaus was vorhat. Weil hier fing das ja quasi an. Hier gab's ja dann auch so ein bisschen, ne, ich halt mal deinen Arm hoch und so. Und die beiden waren ja dann für diesen Run von John Cena, der jetzt ja in den Folgewochen starten sollte, waren ja sozusagen als Verbündete unterwegs, dann auch im Verlauf gegen die Bloodline. Und ich finde schon, dass das LA Knight gut getan hat.
Ja, absolut. Obwohl ich auch gerne gesehen hätte, LA Knight fädet gegen John Cena. Denn diese Animositäten gab es ja, auch hier in diesem Match.
Ja, das stimmt. Aber auch am Ende, ne, wo dann, da hat man das bestimmt gedacht, so, ah, jetzt reicht's jetzt, ne, weil John Cena ja so demonstrativ den Arm von ihm gehoben hat und er auch gesagt, ja, will ich gar nicht und so. Nee, stimmt schon. Hätte ich auch ganz gerne gesehen. Vor allem auch die Promoduelle der beiden.
Absolut.
Was man auch erwähnen muss, es ist mal wieder nach Monaten der US-Belt auf der Card, der ja sehr bei SmackDown gehalten wurde. Wir hatten ja auch das Turnier, dann wurde auch Ray Champ und mit Santos Escobar und ich kann nicht kämpfen und Austin Theory und hin und her. Ach, der US-Belt war dann auch in einer Art und Weise bei SmackDown präsent in den Monaten, bei den PLEs eher weniger, aber ein wirkliches Standing hat der Belt nicht gewonnen in diesem Jahr, finde ich.
Nee, also gerade wenn man ihn natürlich mit dem IC-Belt vergleicht, der einfach über allem thront.
Ich würde ein bisschen widersprechen.
Mir egal.
Tatsächlich. Also ja, bis zu diesem Punkt hier. Aber Logan Paul mit dem US-Belt.
Ja, das ist was. Ja, ja, da bin ich
da
bei
dir. Da hat er auf jeden Fall ein Prestige gewonnen, weil Logan Paul, ich kann ihn als Person nicht leiden, aber wir haben es ja schon mal gesagt, sehr guter Wrestler, was er da macht. Ja. Er kann das alles verkaufen. Und er weiß auch damit zu spielen, dass die Leute ihn scheiße finden.
Ja, und nur, also mir geht's halt darum, so, wir sind jetzt im September, Logan Paul gewinnt das Ding im November. Deswegen meine ich, in dem Jahr jetzt nicht das beste Jahr für die
US-Belt. Ja. Ich möchte da nur reingrätschen und sagen, wenn er jetzt diesen Belt hat, das ist was, ja, das wirft wieder ein Spotlight drauf. Und das ist immer noch in diesem Jahr, ja. Und wenn dann bei WrestleMania ein LA Knight ihm den Gürtel abnimmt, dann brennt aber doch die Hütte.
Dann ist da aber Ramazamba.
Ja, ganz genau. Und dann ist der US-Belt auch wieder wer, ja?
Dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch.
Make the US-Belt great again.
Ja, da steppt der Bär.
Eieiei. Ja.
Schön.
Bestes Match auf der Card aber der Street Fight, oder? Mit dem Judgment Day und Sami Zayn und Kevin Owens. Weil das war ja auch wirklich ein wildes, wildes Ding.
Ein fantastisches Match und ich habe es auch in meine Top 3 des Jahres aufgenommen.
Auch schönes Overbooking, aber dieses angenehme Overbooking.
Alter, wo die mit den Hockey-Trikots aufgetaucht sind auf einmal, ne? Das war so fantastisch.
Ansonsten muss ich sagen, also Raw zu der Zeit, da hat man halt ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man zu stark fast schon auf den Judgment Day gesetzt hat. Wir hatten immer wieder so durchrotierende Match-Konstellationen, gerade auch hier in Bezug auf Kevin Owens und Sami Zayn. Das hat mich dann auch schon so ein bisschen gestört. Und das ist auch was mich dann gerade in dieser Phase dann von Raw so ein bisschen irritiert hat und wo man gedacht hat,
finde ich eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Also ich mag das eigentlich, dass sie den Judgment Day so gepusht haben und dass sie so bestimmend sind bei Raw und dass auch jeder irgendwie mit denen aneckt, weil das halt so diese omnipräsenten Arschgeigen sind da im Roster.
Das finde ich eigentlich find das cool. Auch, ich finde das auch konsequent, aber also von der Story-Sicht finde ich das konsequent. Von einer Zuschauersicht her finde ich es manchmal auch ein bisschen anstrengend.
Von so. Zuschauersicht anstrengend finde ich eher, dass Raquel Rodriguez immer irgendwelche Matches bekommt, die länger als 2 Minuten gehen, denn sie ist so scheißlangweilig.
so schlimm
aber ist es. Ich bin aber auch bei Olaf. So, der Judgment Day war dann auch zu einer Zeit so sehr überpräsent, gerade so gegen in der zweiten Jahreshälfte, beziehungsweise so in den letzten 3-4 Monaten des Jahres, da wirklich, jetzt kämpft nochmal JD McDonagh, jetzt kämpft nochmal irgendjemand, am besten Damian Priest gegen Cody Rhodes, jetzt kämpft nochmal Finn Balor und Damian Priest und JD McDonagh und es greift Rhea und Dom ein, also das war
ja, aber
sehr stark immer das
Gleiche. Ja, ich mochte es aber und ich finde, man braucht auch so ein gewiss bisschen diese Omnipräsenz, damit man es dann auch zu Wargames hinterher hinführen konnte, dass die immer wieder aneinander geraten sind, weil immer wieder diese nervigen Judgment Day Arschgeigen da reingrätschen. Also ich mochte es. Ich mochte es. Ich kann verstehen, wenn einem das zu viel war, aber ich mochte es. Und um nochmal drauf einzugehen, hier Raquel Rodriguez stinklangweilig.
Ja, legitim. was man noch ansprechen muss, ist natürlich auch in diesem Jahr, trifft WWE eigentlich weniger, aber dann doch auch sehr groß, denn der Writer Strike hat dafür gesorgt, dass auch John Cena und natürlich The Rock mal kurz Zeit hatten.
Der ist auch nach Hause gekommen.
Denn am 16. September hat The Rock wieder gesagt, Leute, ich bin zu Hause. Ne, so ein bisschen wie der Vater, der irgendwie Zigaretten holen geht und dann kommt er doch nicht wieder. Das macht so The Rock. Dann sagt, ach doch, ich bin doch wieder zu Hause und merkt dann, Familie, gar keinen Bock und geht dann wieder. Ist immer so ein One-Time-Only-Ding. Trotzdem natürlich war ein großer Moment, dass irgendwo in SmackDown hinter Tüpfingen auf einmal The Rock rauskommt, ne?
Ja.
Also das war ein großes Ding.
Das war ein großes Ding auf jeden Fall. Ja. Vor allem auch natürlich in dem zeitlichen Zusammenhang, ne? Die TKO Group, die wurde am 12. September offiziell gegründet. Also da wurde die quasi die Fusion abgeschlossen. Und das ist natürlich dann auch schon mal ein Ausrufezeichen, ne? Du bringst quasi so ein neues Unternehmen an den Start und dann holst du einfach mal einen der größten Star auf dem Planeten für so einen kurzen Gastauftritt rein. Das ist natürlich was, das beeindruckt die Leute, ne? Das muss man hier an der Stelle ganz klar sagen. Und an der Stelle auch noch mal ein paar andere Veränderungen, die dann in den Folgewochen auftauchen sollten. Nämlich 21. September wurde bekannt gegeben, dass WWE SmackDown einen neuen TV-Slot hat und auch die Station wechselt. Man geht von Fox rüber zu dem USA Network und kassiert dafür mal schlappe, wird's geschätzt, $1.4 Milliarden. So, warum auch nicht? Für natürlich über 4 Jahre verteilt, ne?
Kann man mal machen.
Ja, kann man aber auf jeden Fall mal machen.
Um nochmal auf The Rock kurz zu kommen, das war auch ein echt cooles Segment. Aber gut, Pat McAfee hätte ich nicht gebraucht, ne? Den hasse ich. Aber ich fand's cool mit Austin Theory. Auch. Und dann haben sich ja auch tatsächlich welche aufgeregt. Ja, dann kriegt der eins aufs Maul, ne, von The Rock. Der ist viel älter und der ist nur Part-Timer, wenn überhaupt. So. Ja, ey, denk halt mal nach. So. Das ist halt ein ganz großes Segment für Austin Theory wieder. Auch wenn er ja nicht so funktioniert hat in diesem Jahr, wie man es sich hätte wünschen können. Auf dem werden große Stücke gehalten und er kann von so einem Segment nur lernen. Und das ist scheißegal, ob er von The Rock, vom größten Megastar auf diesem Planeten, eins auf die Schnauze bekommt.
Ja, bin ich komplett bei ihr. Und ich muss mich gerade ganz kurz korrigieren, es waren nicht 4 Jahre, es waren 5 Jahre.
Dann schlechter Deal.
Dann, tatsächlich waren da nicht alle zufrieden mit, weil es halt eben nur eine Steigerung von 40% gewesen sind.
Ach, nur?
Ja. Nur, ja, das ist halt nicht so viel wie erwartet. Und was dann auch infolgedessen noch kam, war dann auch eine weitere Entlassungswelle, hat man längere Zeit nicht mehr, aber hier wurde dann auch nochmal ein bisschen durchgekehrt, da sind dann unter anderem Leute wie Dolph Ziggler, Mustafa Ali, Elias sind gegangen und Tag später, nachdem die ganze Geschichte schon vorbei gewesen ist, wurde auch Matt Riddle entlassen, der ja vorher schon disziplinarische Probleme gehabt hat, dann noch dieser Zwischenfall am Flughafen, den es gegeben hat und da hat man dann hier die Reißleine gezogen und hat den Riddler auch entlassen. Was war noch in dem Monat?
Becky Lynch. Übrigens noch zu erwähnen, also Lacey Evans ist ja auch so im Laufe des Jahres nicht mehr bei WWE gewesen.
Das stimmt.
Gut so.
Ja, nicht im Rahmen dieser Entlassungswelle.
Die habe ich nicht vermisst.
Ja. Nee. Genau. Ja, nee, ich auch nicht. Ja, WWE hat noch Jade Cargill geholt.
Richtig.
Also eine nächst große Errungenschaft eigentlich. Man hat sie bisher noch nicht gesehen, weil sie ist noch nicht so bereit, wie man sich das fürs WWE-Programm wünscht, ne? natürlich, also ich glaube, die Diskussion hatten wir auch letztens auf dem Discord, wo es darum ging, ja, aber die hat doch schon bei AEW auch Pay-Per-View-Matches bestritten. Da hat auch, glaube ich, Olaf gesagt, ja, aber die hat trotzdem irgendwie noch keine 100 Matches. Das ist ja irgendwie
knapp über 60. Ne? Also, die knapp über 60 ja. Matches bestritten.
Also, das macht den Dominic Mysterio in einem schlechten Halbjahr. Ne? Also, so, natürlich, also, letztendlich, die Frau ist trotzdem eine Erscheinung. Du merkst ja auch, so, die stand noch nicht im Ring, macht aber schon PR-Arbeit für die WWE. Was halt auch krass ist, hatten wir letztens wieder gesehen. Und, um nochmal den Bogen zu spannen zu NXT, auch in diesem Monat, am Ende des Monats war ja NXT No Mercy, aber schon vorher, am 12. September, hat sich Becky Lynch die NXT Women's Championship von Tiffany Stratton geholt, wo ich sag, eine sehr kurze Regentschaft. Olaf sagt, ja, so kurz war die gar nicht. Unter 60 Tagen. Wir müssen nämlich auch sagen, auch schon angesprochen, hier holt sich nämlich bei No Mercy Trick Williams die North American Championship. Und ich weiß noch, wie wir gesagt haben, ach krass, guck mal, also in der Review, das ist die, nur die guten Leute hören, die auch bei Patreon und Stadiums unterstützen. Deswegen auch da nochmal den Hinweis, damit ihr bessere Menschen werdet.
Dann hört nicht No Holds Barred.
Ja, hat sich dann Trick Williams das Ding da geholt und wir haben ja gesagt, ach guck mal, so nur dadurch, dass Dom den Belt auch so hatte und so schön hassenswert ist, ist halt der Moment für Trick Williams größer. Da kann man jetzt viel mitmachen. Dann Trick Williams holt sich den Belt. Mello, komme ich gleich nochmal zu, verliert seinen Belt. Da kann man auch ein bisschen Spannung schaffen. Ist im Endeffekt egal gewesen, weil drei Tage später bei NXT, bei der Ausgabe, hat dann Dom gesagt, so, Belt ist wieder meiner. Und Trick Williams hatte ihn eben nicht mehr. Und damit haben wir dann die sehr, 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 sehr kurze Regentschaft. Nichtsdestotrotz, viel wichtiger könnte man sagen, weil einer unserer Jungs, Ilya, holt sich den Belt von Carmelo Hayes.
Ja.
Was echt cool war.
Auf jeden Fall. Natürlich auch diese Geschichte mit Trick und Carmelo, die sich ja hier so ein bisschen gebettelt haben. Ne? Wer ist der echte Star und wer ist größer, weil Trick quasi im Aufwind gewesen ist, eigentlich immer noch ist, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Das spielt ja hier auch mit rein und kann Carmelo Hayes den Titel hier verteidigen. Nee, war aber auch ein tolles Match. Also generell die Matches zwischen Mello und Ilya, alle sehenswert. Aber ich glaube, das letzte hier ist nochmal das Beste von den ganzen, die wir da gesehen haben. Auch das lohnt sich nochmal nachzuholen. Und ja, dann können wir schön den nächsten Sprung hier machen, rüber zu mit WWE, also Main Roster. Ja, Fastlane, ne? Da sind wir so ein bisschen im Zeitspielbereich quasi, alles wird ein bisschen weiter fortgeführt von dem, was wir schon zuvor gehabt haben. Wir haben natürlich jetzt John Cena, der sich mit der Bloodline anlegt, das muss man hier auch so sagen, und dann Unterstützung findet in Form von LA Knight. Und die beiden bestreiten hier ein Tag-Team-Match gegen Jimmy Uso und Solo Sikoa ohne Roman Reigns und gewinnen das, und dann hat man ja auch danach gemunkelt, ah ja, jetzt muss es ja John Cena gegen Roman Reigns geben, na, da steht eine Saudi-Show bevor, das wird doch jetzt Zeit, und das haben wir jetzt zum Glück abgewendet, sondern hat LA Knight ja den Spot gegeben. Wir hatten eine Fortführung von Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura, da wurde im Prinzip die Geschichte weiter erzählt, ne, du hast einen Rücken kaputt, ne, und ich hab dich so weit weich geklopft, wie ich das jetzt mir vorgestellt habe. Jetzt machen wir
Last Man Standing. War aber kein schlechtes Last Man Standing.
Nee, das ist schon gut.
Also, weil da, ne, hatten wir auch in der Review gesagt, da wurde nicht 1, 2, da wurde auch ein bisschen schneller gezählt, was auch für mehr Geschwindigkeit in dem Match sorgt. Also, es hat Spaß gemacht. Auch ein ewiges tolles Thema natürlich. Die LWO, ey, Kalito hatte mal ein Match. Also, er hat mal stattgefunden, angekündigtes Kalito-Match. Schlagen das unwichtigste Stable des Jahres, wo wir nicht ganz wissen, was passiert eigentlich aus Bobby Lashley und den Street Profits. Anzüge gibt's, aber Siege gibt's irgendwie keine. Es gibt übertriebene Härte, aber Siege gibt's weiterhin keine. Ja, sind auch da, ne?
Ja. Also, ich glaube, das, was man sich, ich sag's jetzt mal ganz, ganz provokant, ne? Also, wir haben auch noch Cody und Jey Uso, die sich ja relativ überraschend, wie ich finde, von dem Judgment Day den Champion, die Tag Team Titles geholt haben.
Und die danach, ja, deiner Meinung nach, eine längere Titelregentschaft hatten?
Ich wollte eigentlich sagen, die danach eine absolut legendäre Promo auf der Pressekonferenz hier gehalten
haben. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, mit einer der besten Pressekonferenzen. Man weiß es nicht, ob sie besoffen waren oder nicht, ne? Aber das mit diesem Yeet die ganze Zeit und mit dem so halb nicht zuhören und Jey Uso bepisst sich vor Lachen und Cody versucht dann auch irgendwie Profi zu sein, aber dann auch irgendwie doch nicht. Dann so, ja, du bist ja da gebuckt. Bin ich? Also, da war wirklich viel Fantastisches bei. Also, die beiden zusammen bei der Pressekonferenz, 10 von 10.
Ja, Das auf jeden Fall. Und dann haben wir noch das Triple Threat um die WWE Women's Championship. Io Sky hat hier gegen Asuka und Charlotte verteidigt mit Eingreifen von Bayley. Ich glaube, ein Punkt, den wir hier ansprechen müssen, ist, wir haben, glaube ich, Kai, wie oft haben wir prognostiziert, dass der das Damage Control endlich zerbricht und Bayley da irgendwie Always. Rausgeht? Das ganze Jahr über, oder?
Ja, genau. Und ich sag auch jetzt ganz, ne, ich auch da Spoiler für den Jahresausblick. Ich bin ganz ehrlich, wenn's passiert, ne, ist mir scheißegal.
Ach, mal gucken. Gott. Ich glaube, man wird gar keinen Split machen. Ich glaube ja, das ist auch der Spoiler auf den Jahresausblick. Ich glaube, man wird Bayley rauskicken und die drei Japanerinnen, die jetzt da sind, die werden eine eigene Gruppierung gründen. Aber nicht Damage Control, sondern
Kabuki Warriors.
Nein, bitte nicht.
Ja, aber das denke ich auch, was du sagst, Olaf. Und Bayley wird auch gegen die dann fäden in irgendeiner Weise.
Bayley wird zum Babyface.
Ja, ich finde es jetzt aber, wie sie es gerade machen, auch so wie die Japanerinnen das so langsam übernehmen und wie Bayley sich anstellt und wie Dakota Kai dann noch so teilweise dazwischen steht. Ich finde das ganz interessant. Also es ist jetzt nichts Großartiges, aber so interessant war Damage Control noch nie für mich.
So.
Ja.
So. Aber ansonsten Fastlane, ne? Übergangs-Pay-Per-View, muss man sagen. War jetzt ganz nett, aber war jetzt auch nichts herausragend.
Ja, aber so, jetzt lass uns mal kurz festhalten, was wir hier als Übergangs-Pay-Per-View bezeichnen, auch zu Recht, ja? Aber das waren früher richtige Kack-Pay-Per-Views bei WWE.
Das stimmt.
Da war vielleicht ein Match bei, wo du sagst, oh ja, dafür hat sich's gelohnt, der Rest war halt irgendwie da oder war richtig schlecht. Und mittlerweile kannst du dir auch diese Übergangs-Pay-Per-Views echt gut angucken.
Ja. Das stimmt.
Hast du vollkommen recht. Wird ja auch niemand in die Parade.
Ja, kommen. Das weiß ich, dass ihr mir da nicht reinfahrt. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil ja. Übergangs-Pay-Per-View hört sich immer so abwertend an.
Ja. Aber da muss man auch sagen, es ist jetzt auch das Angenehme, also ich sag mal, als es wirklich noch Pay-Per-Views waren, hätte ich jetzt auch so für so ein Fastlane 2017, hätte ich gar kein Geld bezahlt. So, bei einem Fastlane auch da hätte ich jetzt noch heutzutage gesagt, boah, also Geld, boah, schwierig dafür, dass es nur das ist. Aber da wir jetzt ja in dieser WWE-Network-Zeit leben, ne, und auch in der, wie heißt das nochmal bei denen, wo das jetzt läuft?
Peacock.
Das Peacock. Dafür, dass es ja eigentlich jetzt noch mehr Beiwerk sein müsste als damals, sind die Shows wirklich, wie Chris auch sagt, deutlich besser geworden. Dafür, dass es in Anführungsstrichen nur diese Übergangsevents sind.
Das stimmt. Bin ich bei dir oder bin ich bei euch? Das hat man schon deutlich besser gemacht.
Obwohl ich über deinen Geiz schockiert bin, Kai. Also, keine Ahnung. Du verdienst doch Geld. kann man sich ja auch die Pay-Per-Views kaufen. Also, ja, jetzt ja.
Oder man abonniert das Network, das kostet
ja eben.
Mein ganzes Geld geht in 2 Dauerkarten für Schalke Terrorfußball.
Schlimm.
Ja, deswegen ja.
So, Kinders, wir haben natürlich auch noch so ein bisschen Monday Night War Feeling im Oktober, weil da NXT und AEW Head-to-Head gehen, bedingt dadurch, dass AEW auf einen anderen Sendeplatz ausweicht und WWE nutzt die Gelegenheit, hier einen angeschlagenen, taumelnden Gegner nochmal eine reinzuwürgen. Und Kai, wir haben auch damals drüber berichtet, ne? Also, was man da alles aufgefahren hat, also dass man da, ich weiß nicht Vince McMahon noch selbst irgendwo hingestellt hat, ist das Einzige.
Ja. Also, wir hatten dann ja sogar auch den Gong und es gab sogar auch den Taker, ne? Also NXT gegen Dynamite und ja, NXT hat das bessere Rating eingefahren. Ja,
was haben wir alles gehabt? Wir haben Cody gehabt, der hier eine Ankündigung gemacht hat. Wir haben LA Knight gehabt. Wir haben einen John Cena gehabt, der an der Seite von Carmelo Hayes aufgetreten ist. Das hast du richtig gesagt. Also wir haben einen Undertaker mit dabei gehabt. Also alles wurde hier aufgefahren. Ne? Alles wurde hier aufgefahren. Natürlich auch ein großes Match mit Ilja Dragunov gegen Dominik Mysterio, wo dann eben auch noch LA Knight als Special Referee, meine ich, dabei gewesen ist. Also, und dafür muss man sagen, war das Rating jetzt gar nicht mal so herausragend, dafür, dass man so schwere Geschütze hier aufgefahren hat. Dann waren es dann, ja, insgesamt 921.000 für NXT und 609.000 für AEW. Da muss ich auch sagen, also, wenn man sich dann Headlines durchliest, NXT hat AEW zerstört, so. Nee, also, eigentlich war es.
Klickt sich halt besser als NXT gewinnt, rennt auf Augenhöhe.
Genau, ne? Also gewinnt relativ ordentlich. So, naja, ist egal. Aber das ist auch noch was war
natürlich AW in the mud.
Ja, das sowieso. also wie gesagt, ich habe das eher mit neutralem Abstand gesehen und ich fand es geil. Das war ein schöner Wrestling-Abend. Es hat eine besondere Atmosphäre einfach gehabt und das ist für mich eigentlich somit das Wichtigste. Dann ging es weiter, was ich schon angesprochen habe hier, die Konfrontation zwischen John Cena und Roman Reigns. Und wir haben alle gedacht, so, ach, guck mal, jetzt wird's John Cena gegen Roman Reigns bei dem nächsten Saudi-Pay-Per-View, was dann Crown Jewel ist. Nee, sondern John Cena sagt, ich werde dich nicht herausfordern, weil ich bin noch nicht bereit. Aber da ist jemand, der ist bereit. Und dann gab es den Monster-Pop und die absolut heißeste Phase von LA Knight. Und da muss ich auch wieder den Kai fragen, weil der Kai, der liebt ja den lieben Herrn Ritter.
Ja, nee, ich liebe auf jeden Fall nicht Herr Ritter, Alter. Das ist eine ganz schlimme Familie. Damit möchte ich nicht assoziiert werden. Aber ich liebe natürlich Papa LA Knight. Und ja, das hier hat Spaß gemacht. Ne? Da gibt's ja auch den einen legendären Shot in diese Sonnenbrille von LA Knight. Also auch promomäßig ging da viel. Natürlich gepaart mit dem absolut grandiosen Overschlecht-Acting von John Cena, der irgendwie in der Ringecke steht und von Solo Sikoa bedroht wird. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Die Promos zwischen Paul Heyman und LA Knight dann. Also das war wirklich eine gute Phase. Haben wir damit gerechnet, dass LA Knight sich das Ding holt? Nee, natürlich nicht. Aber es waren ein paar coole Wochen bei SmackDown mit guten Promos. Also mochte ich sehr gerne.
Haben wir damit gerechnet, dass er es holt? Nein. Aber Kai, du als LA Knight Fanboy, hast du diesen Funken Hoffnung dann doch immer noch trotzdem in dir gehabt und so gedacht, ja komm, vielleicht?
Nee, ich glaube, ich meine, da hatten wir auch, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, Olaf. Ich glaube, wir hatten auch im Match drüber gesprochen, dass wir nicht diesen Punkt hatten, wo man sagt,
ja,
jetzt könnt das aber schaffen.
Ja.
Weil das war eine recht klare Kiste, leider.
Man hat es nicht genug gemolken. Man hat ja nochmal diesen Run gehabt, dann gab es den Eingriff und dann war es sehr schnell dann auch vorbei. Man hat es nicht so. Mir hat dieser eine Moment gefehlt, wo man wirklich den Eindruck gehabt hat, ach, guck mal, jetzt wird's, deswegen, nee.
Dieser Hope-Spot, ja, das ist halt immer das Geile dann, wenn man wirklich noch mal so zum Mark wird. Und wenn das nicht geschafft wurde, dann ist es halt wieder eher ein Fail, auch wenn die Wochen davor cool waren.
Das war ein solides Match, aber sind wir ehrlich, auch jetzt LA Knight ist nicht gerade der Five-Star-Wrestler, sondern der lebt von seiner Persönlichkeit, von all dem, was er da mitbringt. Aber das Match war in Ordnung, absolut. Aber mehr war es dann eben auch nicht, ne? Was haben wir noch gesehen, Kai, hier? Wir haben auf jeden Fall Seth Rollins gegen Drew McIntyre gesehen. Und vor allem, ach, da hatten wir doch auch hier unser wunderbares Watch-Along hier, unser Watch-Together im Livestream.
Ja, ich würde noch mal ganz kurz erwähnen, dass ich, also wir hatten es gerade zwar kurz gesagt, aber eine Woche später hat sich der Judgment Day die Tag-Titles wieder zurückgeholt.
Ja.
Von unseren Pressekonferenz-Bros.
Das stimmt.
Ja, genau. Dann auch da nochmal, um so ein bisschen die Chronologie zu halten, bevor ich jetzt ganz zu Crown Jewel springe, hat sich ja auch noch Lyra, ja, Valkyria den NXT Women's Belt von Becky zurückgeholt. Was er zurückgeholt? Ohne zurück, sondern einfach nur geholt. Und auch da in einem starken Match, die dann auch wirklich viel Lob bekommen hat. Und vorhin schon kurz erwähnt, aber nochmal mit Datum. Am 25. Oktober war es soweit, dass auch Bash in Berlin angekündigt wird oder wurde. Und Chris und ich sind dabei, haben Karten. Mega.
Ja.
Ja. Deswegen jetzt zu Crown Jewel.
Und man muss dazu sagen, wir haben auch schon eine Unterkunft. Oder wurde die jetzt schon gebucht? Ich habe ja mein
Go. Die wurde gebucht.
Ja, okay. Wenn diese Unterkunft sprechen könnte, dann würde sie sagen, das ist Berlin, wa?
Ja, das ist richtig.
Wir wohnen unter der Brücke.
Hipsterbilder zusammen. Nee, wir haben so ein Loft-Ding. Wir machen richtig schön Hipsterbilder, wir beide.
Ja. Okay. Ja.
Ich komme mit Crop Top. Also Rollins, genau, kämpft gegen Drew McIntyre, ne, dann ist da ja auch auf dem Weg so ein bisschen der böse Drew, der ist nicht mehr so ganz zufrieden, der ist auch ein bisschen wütend. Rhea, sind wir mal ehrlich, hat weiterhin keine wirklichen Gegnerin, deswegen sagt man,
Moment, darf ich noch
ganz Five-Way?
Halt, weil ja, du tust jetzt hier, wir hatten ja auch schon zuvor bei anderen, ja, Konfrontationen hatten wir ja auch schon den Moment, wo quasi Drew McIntyre hier den Cash-In auch verhindert hat. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also Drew war ja so ein, nach seiner Rückkehr war er ja so ein ambivalenter Charakter, ne?
Miese Peter.
Ja, aber er war ja auch nicht so, er war ja schon irgendwo nachvollziehbar in seiner Position, ne? Also er war ja schon unzufrieden und.
Bin ganz ehrlich,
ja,
solange er mit Schwert rauskommt, ist er für mich nicht nachvollziehbar.
Ja, aber weißt du, was hat Drew McIntyre immer so eine große Fresse? Ich will den World Title. Alter, du hast gegen Gunther verloren und konntest dir nicht einen Intercontinental-Titel holen.
Gunther für mich größer als Seth Rollins, bin ich ganz ehrlich.
Ja, natürlich, aber in der Hierarchie von WWE ist es eigentlich sehr unlogisch.
Das stimmt. Aber klar, wie Olaf auch gesagt hat, wir hatten diesen sehr coolen Kofferwurf,
ja,
wo er dann Dom den Koffer weggenommen hat, dann Glasgow Kiss und dann den Koffer wegschmeißt. Das war natürlich ganz cool.
Ja. Genau. So, jetzt kannst du weitermachen hier. Rhea Ripley verteidigt im soliden Match, im soliden Five-Way. Da waren wir sehr positiv überrascht gegen Nia Jax, Raquel Rodriguez. Wir haben gar nicht erwähnt, dass Nia Jax wieder zurück ist. Hey, Nia Jax ist wieder da. Juhu.
Grüße.
Shayna Baszler und Zoe Stark. Was wir sehr überraschend fanden, war die Art und Weise, wie Solo Sikoa John Cena besiegt hat, Kai.
Mhm. Clean as a whistle. Also wirklich, da gab es Spike nach Spike nach Spike. Also es war natürlich nicht ganz Brock gegen Cena damals, aber es war ein sehr klarer Sieg von Solo Sikoa gegen John Cena. Also auch da coole Positionierung. Wirklich ein riesiger Sieg für Solo Sikoa. Auch verdient, finde ich, weil der macht sich auch echt gut in dem, was er macht. Also hat mir gefallen.
Fandet ihr das echt überraschend? Also ich habe es irgendwie genauso auf dem Zettel gehabt.
Also die Art und Weise fand ich sehr überraschend.
Ja. Also einen klaren Sieg für Solo Sikoa habe ich da schon gesehen.
Ja, aber der hat ja zerstört. Also ich habe auch keinen klaren Sieg gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte vielleicht so ein bisschen noch Pax halt Jimmy rein oder sowas, ne? Und auch gerade, ich habe auch im Tippspiel auch auf Cena getippt, weil ich dachte, Saudi-Arabien, klar gewinnt Cena, ne? Aber dass dann Solo den da komplett zerstört, damit habe ich nicht.
Und man hat natürlich auch seit 2005 bis, keine Ahnung, 2017 eigentlich drin, dass wenn Cena 20 Minuten kassiert, immer noch am Ende ein Attitude Adjustment folgt, der ihm dann den Sieg bringt, ne?
Ja.
Tja. Jetzt nicht mehr.
No.
Jetzt nicht
dann mehr. Haben wir natürlich noch, wie schon Chris angesprochen, den Redemption Arc des US Championship, weil Logan Paul holt sich den Belt, natürlich ganz clean mit dem Schlagring gegen Rey Mysterio. Auch da beginnen dann die Brüche in der LWO, die sich dann auch wirklich in den Folgewochen als kompletter Split ausäußern, mit einem bösen Santos Escobar, den wir dann bekommen.
Gut.
Trotzdem absolut richtiger und wichtiger Wechsel. Ja, und Roman besiegt LA Knight. Leider ohne diesen, jetzt könnte es vielleicht doch passieren, Moment.
Ja, Cody noch gegen Damian Priest hat man noch und ja, Io Sky verteidigt gegen Bianca Belair, ja. Nach wie vor kein Damage Control Split übrigens.
An der Stelle
immer noch nicht. Ja, und wir haben es auch schon dann in den
Folgen. Stimmt, hast du gesagt, das Ding jetzt zurückgekommen ist?
Wer?
Io Sky.
Carrie Sane, ja. Stimmt. Ihr guckt, da gab es nämlich auch keine große Reaktion. Ich hab's gleich vergessen, dass ich schon wieder da war. Genau, ja.
Stimmt, aber weil ich es auch so übergangen habe, ja klar, da war ja auch unser Live-Watch-Along, was sehr, sehr witzig war. Ja,
das hat sehr viel Spaß gemacht. Das wollen wir auch nochmal auf jeden Fall machen.
Da haben wir herausgefunden, wie prächtig Olfs Mähne ist. Und wir haben heraus das Schockierendste, dass Olf zu Hause einfach Jeans trägt, was ich bis heute wirklich verabscheue.
Das glaube ich halt immer noch nicht, ne?
Wirklich, er sitzt zu Hause einfach mit wie, also es ist nicht normal.
Vor allem, Olaf, wie lange arbeitest du schon im Homeoffice?
Seit 2007.
Und du ziehst dir da immer eine Jeans für an?
Ja, also meistens. Jetzt nicht 100%, aber ich muss mal sagen,
dafür.
95.
Was? Aber warum?
Man soll sich so gehen lassen.
Das hat doch nichts mit gehen lassen zu tun.
Du warst seit Corona nicht beim Friseur.
Weil ich's kann. Ganz einfach.
Macht hier einen auf Almöhi, ne? Aber zieht deine Jeans zum Arbeiten
Moment,
an, oder
den Bart rasiere ich mir. Wenn ich mich seit Corona nicht mehr rasiert hätte, dann können wir darüber sprechen.
Ich würde so genauso aussehen wie jetzt.
Wir haben eine Sache noch vergessen, nämlich eine ganz wichtige Geschichte für uns ist noch Mitte Oktober passiert, nämlich da haben Meldungen die Runde gemacht, dass quasi hier Ariel Emanuel, also der CEO von TKO, der Geschäftsführer, Vince McMahon in dessen Untriebigkeit, was das Creative angeht, beschnitten hat, der nämlich einfach gesagt hat, hör mal, die Leute sollen das machen, worin sie am besten sind und die sollen am besten nur eine Aufgabe übernehmen und Vince, du mach mal andere Aufgaben, mach bitte kein Creative, das macht bitte schön der Hunter, der soll das machen. Und das ist was den Shows natürlich auch sehr zugute gekommen ist, weil auch bis dato zwar dann in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr ganz so oft, weil Vince war ja auch zwischendurch noch mal unter Messer, hat sich noch mal am Rücken operieren lassen und war dann ja auch eine Zeit lang weg. Aber wir haben es angesprochen, diese Unstimmigkeiten innerhalb der Produktion, innerhalb der kreativen Abläufe hat man schon gemerkt. Und das soll jetzt damit behoben sein. Ich gehe auch davon aus, dass dem so ist. Und Vince McMahon hat andere Aufgaben. Und anscheinend hat sich da auch so die Einstellung von Emanuel zu McMahon so ein bisschen geändert, weil er ja anfangs noch gedacht hat, ja, ohne Vince wird's nicht gehen, ne, und sowas. Also man ist da vorsichtig, natürlich auch gerade bemessen daran, dass natürlich auch noch weitere Klagen gegen Vince McMahon zwischendurch aufgekommen sind und solche Geschichten. Also er ist da durchaus schon ein bisschen im Kreuzfeuer.
Den Kreuzverkehr, den hatte Ric Flair zu seinen besten Zeiten, du.
Das ist wunderschön. Das ist so ähnlich, wie Shaggy heute beim Magazin gemeint hat, dass, was hat er denn gesagt? Dass, ich glaub, Shinsuke Nakamura will Cody Rhodes vor die Linse bekommen. Das fand ich auch so schön, so. Der alte Fotograf, der.
Wir essen Film zusammen.
Dann schießen, machen sie zusammen so einen erotischen Kalender oder so. Genau. Ja.
So, machen wir weiter. Auf jeden Fall, Crown Jewel war sehr spaßig mit dem Livestream, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und war dann auch die vorletzte WWE-Show des Jahres und wurde dann eben beendet, abgeschlossen mit Roman Reigns gegen LA Knight. Und wir haben alle so ein bisschen gehofft, kommt danach noch was? Kommt danach was? Nee, kam nicht. Was haben wir im November noch gehabt? Unter anderem hat NXT einen neuen TV-Deal bekommen, relativ überraschend bei CW, bei einem Network, und bekommt da nochmal so 20 bis 25 Millionen Dollar obendrein. Also wieso denn auch nicht? In den Folgewochen haben wir eine Asuka gesehen, die gegen Bianca Belair und Charlotte geturnt ist. Also wir haben diese Fraktionen weiterhin gehabt gegeneinander. Das war ja ein Motiv, was wir quasi das gesamte Jahr gesehen haben. Sodass wir dann Asuka auf Seiten von Damage Control haben. Und wir haben es gerade schon angesprochen. Wir haben da mit Kairi, mit Asuka und mit Io drei Japanerinnen und Bayley und Dakota. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie die Sache mit Damage Control weitergeht. Aber die Wochen bis zur Survivor Series, die waren ja dann Ende November, die war geprägt von der Frontenbildung für die Wargames Matches. Und das war auf der einen Seite natürlich, haben wir den Judgment Day hier im Wargames Match gehabt, wo sich dann noch Drew McIntyre, der unzufriedene Drew McIntyre, mit reingezeckt hat. Also Judgment Day, Damian Priest, Finn Balor, Dominic Mysterio und JD McDonough und Drew McIntyre trafen dann auf Seth Rollins, Jey Uso, Sami Zayn, Cody Rhodes und den zurückgekehrten Randy Orton. Und da muss ich auch wieder Kai fragen. Chris, es tut mir leid, weil mit dem mache ich die ganzen Reviews. Lieber Kai, was haben viele Leute gemotzt, dass man Randy Orton hier vorweg ankündigt? Und wie, bitteschön, haben sich die Gerüchte aufgetürmt, dass CM Punk bei der Survivor Series zurückkommen würde?
Ich wollte gerade sagen, also allein die Ankündigung, die du gerade hier, oder die Anmods zur Survivor Series, stand im Zeichen von Wargames und Judgment, nix da. Die stand im Zeichen davon, wir sind hier in der Allstate Arena in Illinois, das geht nur darum, wann taucht endlich CM Punk auf? Und als dann Cody Rhodes gesagt hat, ach übrigens, mein Partner, den ich klar gemacht habe, ist Randy Orton, ja, natürlich habe ich auch die Stimme mitbekommen, ja, das kündigt man vorher an, das ist voll doof. Ich sag mal so, wenn man weiter denken kann als von Wand bis zu Tapete, macht das halt schon super viel Sinn, Randy Orton anzukündigen, weil er sonst, ich habe es auch in der Review und in der Preview gesagt, dass Rey Mysterio Rumble Nummer 30 Empfangskomitee bekommt, wo man sagt, buh, du bist nicht Daniel Bryan, hau ab, wir wollen dich nicht, Rey Mysterio. Also, das wäre halt komplett dumm gewesen, mit diesen Erwartungen zu spielen, ne? Was man dann trotzdem wiederum aufgegriffen hat in der Show selbst, um dann nochmal so zu denken, kommt jetzt doch CM Punk, weil der Randy ist ja gar nicht da. Also ich finde, wie die das hier genutzt haben und dann auch mit den Fans gespielt haben, weil dann Randy ist nicht da, weil der sagt ja auch dann wiederum, ich stelle mich nicht 40 Minuten in so einen Haikäfig, sag mal, habt ihr einen gesehen? So, ich bin Randy Orton, ich kriege hier einen Pop, wenn ich rauskomme. Der dann auch rausgekommen ist und die Leute waren dann, ja gut, war ja angekündigt. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, wir wollen CM Punk. Und im Match selbst gab es auch CM Punk-Chance natürlich, ne? Dann kam aber Randy und alle waren, okay, fair enough, der war angekündigt. Außerdem, wir mögen Randy Orton, hat einen riesigen Pop bekommen, hat RKOs gezeigt, hat einen riesigen RKO gezeigt. Das Wargames-Match war auch sehr spaßig ab dem Zeitpunkt, wo dann auch Randy Orton drin war und man einfach nochmal kämpfen konnte und nicht alle Zeitspiel machen wie 90. Minute Fußball. Und auch da kannst du auch seufzen, auch und Olaf hat mir zugestimmt, also 2-1 und ich habe sogar den neutralen Olaf auf meiner Seite. Und im Endeffekt ist auch das alles ganz egal, weil dann kriegen wir den, um jetzt auch wieder Chris abzuholen, Black and Gold, geile Zeit, den Black and Gold Moment wie bei Ciampa und Gargano, du denkst, die Show ist vorbei, das Symbol ist schon unten rechts in der Ecke und dann kommt CM Punk raus und die Welt ist in Ordnung.
Ja, okay. Das ist jetzt schon sehr aus Fanboy-Sicht mit CM Punk und so.
Und die Welt ist perfekt.
Mal kurz zu Wargames noch. Es ist doch scheißegal, ob das Match schon offiziell gestartet ist, wenn die sich da durch die Tische hauen und mit Candlesticks verprügeln. Das will ich sehen. Auf die Fresse. Und das macht Spaß.
Nee. Doch. Also, Olaf, sag auch mal
was. Ey, ganz ehrlich, davor die NXT-Wargames immer, wo das angefangen hatte vor ein paar Jahren, das war so geil mit der Undisputed-Era und so. Das war richtig gut. Deshalb, mach mir die Wargames nicht kaputt. Ja, nee, aber CM Punk, jetzt mal so alle gespielte Fanboy-Tum beiseite. Also, ich fand's auch genialer, großer Moment und so. Aber wie seht ihr das denn so allgemein, wenn ihr jetzt bedenkt, was da bei AEW gelaufen ist, wo sicherlich nicht alles allein seine Schuld war, aber wir wissen ja mittlerweile, dass er schon ein Arsch sein kann und sehr speziell ist. Wie seht ihr das denn jetzt, dass er wieder zurück bei WWE ist? Glaubt ihr, das wird was? Glaubt ihr, es wird wieder Ärger geben? Was sagen wir beim nächsten Jahresrückblick darüber, was mit CM Punk so passiert ist?
Das hört ihr im Ausblick. Nein, also wir haben ja auch schon so ein bisschen darüber spekuliert. Also ich glaube, die Raw-Promo, da waren Kai und ich uns ja einig so, ja, die war halt nett, aber wirkte auch ein bisschen aufgesetzt hier und da, ne, mit dem I'm Home, und wirkte sehr pathetisch und hatte noch nicht so das Feuer, was wir uns vielleicht auch vom CM Punk erhofft haben. Ansonsten, was so sein Verhalten angeht, ich glaube, dass man da alles schwarz auf weiß hat. Was passiert, wenn er das macht, was passiert, wenn er das nicht macht. Es soll ja so eine Art Verhaltenskodex gegen ihn geben. Und CM Punk kann auch ein sehr ungänglicher Typ offensichtlich sein, was wir zumindest bis jetzt gehört haben. Insofern hoffe ich einfach, dass man ihn da besser im Griff hat, dass man ihn so einsetzt, dass ein Punk zufrieden ist, ohne dass das bedeutet, dass andere um ihn herum unzufrieden sind. Aber es wird ein Drahtseilakt sein. Ich glaube, das sage ich mal so.
Aber wenn ihr schon drüber gesprochen habt, dann möchte ich noch kurz was dazu sagen dann. Ich finde es tatsächlich interessant, jetzt Punk in dieser Form der WWE finde ich super passend. Also es könnte sehr, sehr gut passen. Denn obwohl er ja auch in der Vergangenheit so seine Probleme mit Triple H hatte, ist die WWE unter Triple H eigentlich so ein Produkt, was Punk extrem gut stehen könnte.
Und ich finde, es bringt ja eben auch noch eine neue Facette, genau, in das gesamte Produkt mit rein. Ne?
Und ich finde es extrem gut, wie WWE Sachen kreiert hat, um die Leute so richtig anzuheizen, dass dann Seth Rollins ausrastet und Drew McIntyre und was nicht alles. Und also dieses Seth Rollins-Ding, dass die Leute sich das Maul darüber zerreißen und so, das war halt so klar, ne? Das ist doch vollkommen kalkuliert gewesen alles.
Absolut. Deswegen, also bis jetzt hat man da alles richtig gemacht. Also der Punk-Auftritt hat ja auch Quoten beschert. Mal gucken, wie das jetzt bei SmackDown und bei Raw wieder sein wird. Alles richtig gemacht. Also es gab zwar die Gerüchte, aber offensichtlich war es ja wirklich auf den letzten Drücke, dass man das dann auch festgelegt hat. Für den Moment herrscht Frieden. Und wie es dann nächstes Jahr aussieht, habe ich gerade schon gesagt. Also da muss man dann eben gucken, wie man mit Punk umgeht. Was ist, wenn der unzufrieden wird? Was ist, wenn Leute um ihn herum unzufrieden werden? Weil ich habe schon gesagt, auch da ist viel um ein Problem. Du hast inzwischen sehr, sehr viele große Namen bei WWE. Du hast einen vollgestopften Kader, auch wenn du natürlich viele Stunden füllen musst, aber du hast inzwischen vollgestopften Kader und die Plätze oben an der Spitze, die sind rar, und in CM Punk will natürlich auch da oben mitspielen.
Ja, aber ich finde, es ist nicht so bei WWE, dass das alles komplett ausgelastet ist. Da hatten sie schon mal das alles dichter auch an der Spitze. WWE hat ja seit ein paar Jahren das Problem, dass es eigentlich zu wenig Main-Eventer gibt, die eine Zeit lang tragen können. Und von daher glaube ich, das kann echt gut funktionieren. Und ich glaube auch tatsächlich bei einem Punk, er will jetzt auch was beweisen, wo das mit AEW so da in die Brüche gegangen ist.
Das muss er uns erstmal beweisen, glaube ich.
Muss aber, wollte ich sagen, das habe ich auch, glaube ich, bei AEW gesagt. Ne? Also,
ja.
Ja. Also ich bin da mal gespannt, aber trotzdem.
Ja, aber ich schätze Punk so ein, wo das bei AEW so geendet ist, dass er allein so aus Spite, ja, so aus Rache es AEW und diesem verfluchten Jungle Boy zum Beispiel zeigen will.
Aber das Witzige ist, genau das habe ich auch gesagt bei seinem AEW-Debüt. Ne?
Ja, aber da war so viel mehr Zeit zwischen.
Ja, natürlich. Also ich bin gespannt. Also, ne, wie gesagt, also wie geht's auch dieses gespieltes Fanboy-Tum, ne? Also wir müssen jetzt auch nicht drüber reden, oh, menschlich schwierig. So, ich bin halt trotzdem Fan von dem Typen, ich sehe den einfach gerne, ne?
Ja.
Und natürlich werde ich auch morgen sofort gucken, ey, was sagt er bei SmackDown? Also jetzt stand heute, wenn ihr dann am 10., ach, am 8.12. auf den Podcast, natürlich werde ich sofort gucken, was sagt er bei SmackDown? Junge, leck ich mir die Finger nach irgendeiner Interaktion zwischen Heyman und CM Punk, nicht wegen Roman Reigns und Bloodline, sondern einfach wegen einer Interaktion zwischen Heyman und CM Punk. Natürlich. Also, da gibt's ja so viel Sachen, auf die ich Bock habe, ne? Also, das ist wirklich für mich dann jede Folge wie so ein Cliffhanger, dass ich mir denke, oh, ich habe jetzt Bock wieder zu wissen, was er sagt und auch die Sachen aufzusaugen, weil ich da auch ein bisschen dumm Fan bin. Und ich finde es auch super angenehm, ähnlich wie wir es dann auch manchmal bei der Bloodline waren oder auch bei einem LA Knight. Es ist auch super erfrischend, in diesem Podcast-Kosmos einfach mal dumm Fan zu sein.
Ja, natürlich.
Ja, ist ja auch gesund.
Absolut.
Sozusagen. Und ich fand den Moment halt auch geil, ne, als CM Punk da zurückgekommen ist. Das ist doch schön. Und das ist ja auch genau das, was ich immer gesagt habe. Es ist doch das Coole an der aktuellen Wrestling-Landschaft, dass du solche Momente wieder bekommst. Also wie viele Jahre haben wir hier gesessen und so, ja, so richtig Überraschungen gibt's ja nicht mehr, ne? Dann musste man irgendwie gucken, was ist überhaupt möglich. Und jetzt hast du diese Möglichkeiten wieder, dass du Talent hin und her spielen kannst und damit kreierst du solche Momente. Und das ist halt geil. Und das macht Wrestling auch für mich aus. Und deswegen war das ein schöner Abschluss von der Survivor Series. Und wir haben an der Reaktion ja auch gemerkt von euch da draußen, wie euch das auch mitnimmt. Also wieder der Discord gesprengt worden ist, die Hörerzahlen von der Survivor Series sind in die Höhe geschossen und so weiter und so fort. Also, und ich sag's mal ganz ehrlich, der Gag ist ja, du kannst zum Beispiel bei Spotify sehen, was wird am meisten gehört. Und es gab einen deutlichen Pegel nach oben an dem Punkt, wo ich eine Kapitelmarke gesetzt habe mit CM Punk ist zurück. Das konntest du sehen, das ist kein Witz. Es gab einen Sprung nach oben, da, wo ganz viele Leute einfach eingeschaltet haben. Und das finde ich schon beeindruckend. Das muss man auch erstmal schaffen. Ganz einfach. Weil über die anderen Matches sind wir ehrlich. Also klar, hatten wir auch noch das Wargames-Match der Frauen mit Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi und Becky Lynch gegen Damage Control. Das war auch nett, ne? Und da ist dann schon wieder mal eine Io Sky mit der Mülltonne vom Käfig gesprungen. Oh, krass. Und am Ende war es dann doch ein relativ dominanter Sieg der Babyfaces. Das war auch ein starkes Match. Hat mir auch richtig Spaß gemacht.
Ja, ne?
Und
ja, aber können wir mal aufhören, so zu tun, als wird Shotzi da zu den Top
ja
Wrestlerinnen gehören? Das, ich mag sie ja irgendwie, aber sie ist schon schlecht.
Ja, aber anscheinend sieht man ja was in ihr und versucht sie da jetzt aktuell so ein bisschen unter die Fittiche zu bringen quasi. Mal sehen, wo das hinführt. Ich fand auch Gunther gegen The Miz fand ich auch war ein gutes Match.
Ja,
also.
Ja, aber wann hat Gunther ein schlechtes Match?
Ich wollte gerade vielleicht auch nochmal so als Abschluss, jetzt haben wir es hier im Punk so ein bisschen durch, den werden wir garantiert auch noch im Ausblick nochmal behandeln, aber vielleicht auch hier nochmal Gunthers Title Run hervorheben, oder? Also ja. Zum Abschluss dieses Jahresrückblicks, weil das war jetzt der letzte Pay-Per-View, wir haben jetzt noch so ein bisschen was Aktuelles quasi, aber ich glaube, man sollte auch jetzt einfach nochmal auf Gunther eingehen, weil der hat den Rekord geknackt vom Honky Tonk Man, der liefert quasi ein großes Match nach dem anderen ab, der kann gemeinsam auch mit Imperium, mit Ludwig Kaiser vor allem auch ein ganz wichtiges Aushängeschild hier für Bash in Berlin werden. Also Chris, also der Weg, den hier ein Gunther beschritten hat, der ist schon extrem beeindruckend und auch wie er dargestellt wird, das muss man auch nochmal sagen, hier von WWE, das ist erstklassig.
Ja, da klickt irgendwie alles, ne? Es ist jetzt nicht einfach nur WWE, so Land of the Giants, sie sehen da einen großen heftig zuhauenden Ösi und denken, oh, mit dem kann man was machen. Dazu kommt natürlich dann auch noch einmal, wie ein Triple H und das Kreativteam versteht, wie sie ihn weiter einsetzen können. Nicht einfach nur Monster, denn das ist er ja nur wirklich nicht. Er arbeitet ja richtig. Er macht nicht einfach nur drei Body Slams und holt sich den Sieg. Dazu dann auch ein Gunther, der gewillt war, sich auch irgendwo anzupassen und viel fitter und durchtrainierter zu werden, muss man ja auch sagen. Das war ja auch eine große Wandlung, die er da vollzogen hatte. Es passt einfach alles da. Und ja, er ist jetzt der längste Intercontinental Champion. Das ist schon eine große Auszeichnung. Und selbst wenn er dann den Titel mal verliert oder so, das wird weiter halt nach oben gehen, der Weg für ihn. Wenn er sich nicht irgendeine heftigste Entgleisung leistet, und da schätze ich ihn jetzt nicht so ein, dann ist das halt jemand, der da vermutlich über mehrere Jahre immer oben mitspielen wird. Sei es jetzt Upper Midcard oder Main Event. Das ist, ja, Gunther hat hart dafür gearbeitet, sich da einen Namen zu machen und kommt auch beim Publikum an. Ganz, ganz groß. Auf jeden Fall.
Kai, das Interessante ist ja eigentlich, dass Gunther jetzt gar nicht mal so die monumentalen Fäden gehabt hat, oder? Sondern der hauptsächlich ja durch die großen Matches sich hier hervorgetan hat, oder?
Ja, das stimmt. Also, das waren jetzt ja nicht mehr, wo du sagst, Mann, die Promo-Duelle, die waren so stark, sondern der hat ja auch da natürlich durch seine Art überzeugt, aber ganz klar, wie du sagst, im Ring, ne? Und auch natürlich mit der Härte im Ring, das muss man ja sagen. Also, da wird dann auch mal ein Fuß gechoppt, wie schon Chris das gesagt hat. Ja, also es ist wirklich stark. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sich diese Art des Charakters so konsequent durchsetzt, bin ich ganz ehrlich. Aber man hat es geschafft und man hat es auch gemerkt, dass dann auch Matches gegen Gunther Reaktion erzeugen, wenn wir zum Beispiel an Chad Gable denken. Ne, dieses David gegen Goliath-mäßige.
Boah, das sind super Matches.
Ja.
Aber das ist auch, was ich meinte, dass ein Triple H und auch das Kreativteam diese Figur Gunther verstehen und was der darstellen kann und darstellen will. Dass eben auch über dieses, ja, über die beste sportliche Leistung im Ring dieser Charakter transportiert wird.
Ja, und du kannst an dem quasi auch Gegner aufbauen. Genau. Wir hatten ja das Match gegen Chad Gable zum Beispiel, hatten wir ja auch im Match of the Week. Das Match war übrigens am 4. September. Haben wir jetzt nicht so einzeln benannt, aber auch da die Emotionalität, ne, dann auch mit der Familie von Chad Gable noch mit dabei und so. Genau sowas kannst du mit Gunther halt hervorragend machen. Und man hat ja auch im Verlauf des Jahres immer wieder mal so ein bisschen Unstimmigkeiten bei Imperium angedeutet. Ich hoffe, dass man das nicht so schnell umsetzt, ne? Also das soll man noch ein bisschen zusammenlassen, weil ich halt in Ludwig Kaiser auch extremes Potenzial sehe, auch gerade hier, was so PR-Arbeit in Deutschland und so angeht und solche Geschichten, den kannst du da hervorragend für verwenden. Und ich bleibe ja dabei, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Ludwig Kaiser derjenige sein wird, der Gunther entthront. Aber warten wir mal ab.
Warum?
Das ist was für den Jahresausblick. Aber ich finde das schön, dass wir mit Gunther enden hier sozusagen, Jahresrückblick.
Ich hätte jetzt tatsächlich noch auf jemand anders zu sprechen gekommen, aber okay.
Dann mach.
Ich wollte nur sagen, ich freue mich sehr, dass Santos Escobar jetzt als Heel unterwegs ist, denn das kann er sehr gut. Ich habe ihn bei NXT sehr gemocht und ich hoffe, dass er jetzt dann auch, ja, stark genug dargestellt wird, denn ich finde, er hat sehr, sehr viel Potenzial und er kann gerade in der Midcard eine tragende Rolle spielen.
Ja. Das glaube ich auch. Ansonsten haben wir natürlich jetzt noch NXT Deadline jetzt gehabt. Die Review dazu, die hört ihr dann im Premium-Bereich für Supporter, Patreon, Steady und natürlich auch für Kanalmitglieder bei YouTube. Und ich glaube, alles, was jetzt quasi noch in den letzten Wochen von diesem Jahr passiert, das werden wir ohnehin noch auf dem einen oder anderen Wege abfrühstücken. Jetzt sind wir natürlich an dem Punkt angelangt, wo wir vielleicht auch noch nicht über unsere Top-10-Wrestler sprechen werden, weil das machen wir nächste Woche, sondern jetzt vielleicht so unsere Lieblingsmatches des Jahres. Und wir haben doch im Vorfeld schon so ein bisschen drüber gesprochen. Kai, welche drei Matches sind das bei dir?
Also jetzt ganz klar natürlich, wir hatten es ja auch schon angesprochen, als wir über Mania gesprochen haben, WrestleMania Tag 2, Gunther, Sheamus und Drew McIntyre.
Jo.
Also wirklich fantastisches Match. Sehr, 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 sehr stark. Ich würde so ein bisschen schummeln und die Usos quasi einmal doppelt nennen, weil ich fand, die hatten zwei starke Matches in unterschiedlichen Rollen. Einmal als Bloodline selbst gegen Kevin Owens und Sami Zayn bei Mania Nacht 1. Auch cool, dass wir ein Tag-Team-Match im Main-Event hatten, weil wir auch lange Zeit gesagt haben, Tag-Team-Wrestling ist bei WWE sehr unterm Radar und ist es auch teilweise immer noch, aber es war cool, diese Fehde, ja, Trostpreis, ne, ist natürlich blöd gewesen, wir alle wollten den großen Moment in Quebec haben, trotzdem halt Usos gegen KO und Sami Zayn war ein fantastisches Match, wo auch die Crowd extrem dabei war. Ich würde trotzdem im gleichen Atemzug nochmal kurz auch Usos gegen Roman und Solo hervorheben, weil dieser Civil War, also auch was Chris schon gesagt hat, das war groß, das war riesig, Roman wird gepinnt von Jay, also ne, lieb ich. Und dann noch zu nennen, Ilya gegen Dijak, dieses Last Man Standing Match. Ja, die Dinger gegen Carmelo Hayes waren auch wirklich gut, aber bei dem Match hier habe ich viel weniger damit gerechnet, dass es mich so umhaut. Und das ist nicht, wo ich sage, boah, das gucke ich mir jetzt jeden Tag an, das nehme ich emotional mit, aber das war so ein ekelhaft hartes Ilya-Match, was auch mit dem ich vergesse mal diesen neuen Move, wo er diesen Elbow Drop da macht, also diesen Vorarm, den den Hinterkopf macht, auf den liegenden Gegner, wo er den da von der Stahltreppe gegen Dijak macht, der auf dem Boden liegt. Das ist eigentlich so ein simples Ding, aber das sah so brutal aus. Also das war so ein Überraschungshit bei mir.
Kann man alles auf jeden Fall nehmen. Ich lass Chris noch den Vortritt oder soll ich weitermachen, lieber Chris?
Nee, lass mir ruhig den Vortritt.
Okay, weil ich glaube, unsere Matches werden sich auch doppeln. Also ich glaube, wir werden alle drei, Gunther, Sheamus und Drew McIntyre
hin. Ja, es doppelt sich jetzt schon auf jeden Fall. Also ich habe auch ein bisschen länger überlegt. Ich finde, es gab tatsächlich viele Matches dieses Jahr bei WWE, die sich groß angefühlt haben. Das waren nicht immer unbedingt die allerbesten Matches, aber es gab sehr viele, die haben sich wirklich nach Main Event angefühlt. Und das ist dann doch schön, denn das hatte man auch nicht immer bei WWE in den letzten Jahren. Ich würde auch sagen,
das mag ich.
Ja, sowas mag ich. Ich würde auch auf jeden Fall Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usos bei WrestleMania nennen. Ganz, ganz tolles Match. Ich muss auch ehrlich sagen, die Qualität des Matches musste ich mir hinterher noch mal angucken, als ich das zum zweiten Mal geguckt habe. Beim ersten Mal war ich so drin in diesem Match, so emotional drin, dass ich diese Qualität gar nicht richtig einordnen konnte, so gefühlt. Und das sagt eigentlich auch viel darüber aus. Ganz, ganz großes Ding, große Emotionen. Dazu dann auch, ja, natürlich Gunther, Sheamus, Drew McIntyre. Ganz, ganz großartiges Match da. Die haben sich ordentlich auf die Fresse gegeben. Sowas mag ich. Und als drittes, du hast den Civil War ja schon genannt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, nehme ich den Civil War oder nehme ich das, was ich jetzt nenne? Und ich habe mich jetzt dann doch für das andere Match entschieden. Und das hat nichts damit zu tun, dass du den Civil War genommen hast. Ich nehme den Steel City Street Fight zwischen Sami Zayn und Kevin Owens und dem Judgment Day, in dem Fall dann Finn Balor, Damian Priest. Ich fand dieses Match unfassbar unterhaltsam. Das hatte alles, was ich an Streetfights mag. Es hatte die Härte und die Ernsthaftigkeit, gleichzeitig aber auch eine gewisse Lockerheit mit leichten Comedy-Elementen drin. Die Persönlichkeiten dieser Charaktere wurden nach vorne gestellt in gewissen Momenten. Es hatte gutes Overbooking. Also es war in seinem Chaos, war es nachvollziehbar und gut gemacht. Diese Eingriffe, das hat gepasst. Es gab einige Spots, die falsche Hoffnungen geweckt haben. Es hat wirklich mit einem gespielt und dabei war es qualitativ stets richtig, richtig hochwertig. Deshalb ein absolutes Klasse-Match der Steel City Street Fight.
So, also Drew McIntyre, Gunther, Sheamus ist bei mir natürlich auch mit dabei, ganz klar. Muss man gar nicht groß drüber diskutieren. Ihr habt auch schon alles gesagt, da muss ich nicht mit drüber reden. Ich nehme aber noch Charlotte gegen Rhea Ripley hier von WrestleMania Nacht 1. Ich habe schon angesprochen, in meinen Augen das beste Frauen-Einzelmatch, was wir jemals bei einer WrestleMania gesehen haben. Eines der besten Frauen-Matches überhaupt in der WWE-Geschichte. Extrem intensiv, stark geführt. Und was ich hier auch mochte, war die Art und Weise, wie man auch die Hintergrundgeschichte nochmal aufgegriffen hat und die quasi umgedreht hat. Also Rhea war ja hier auch wirklich, die war dafür prädestiniert, dass sie hier das Ding holt und dass sie diesen Sieg hier einfällt. Ich fand das richtig geil. Ich habe das von Anfang bis Ende einfach geliebt und fand es herausragend, genauso wie das Match zwischen Ilja Dragunov und Carmelo Hayes bei No Mercy. Da fand ich vor allem diese Verzweiflung, die einen Carmelo Hayes da an den Tag gelegt hat. Der musste sich ja irgendwie durchsetzen, ne, gegen Ilja Dragunov, der so hart gewesen ist und der so viel Schaden aushalten kann. Aber gerade diese Dualität der Charaktere, die wir hier haben, ne? Carmelo, dieser spektakuläre Lebemann, so nenne ich ihn einfach mal, ne? Dieser coole Typ, und Ilja Dragunov, der Zerstörer, der selbst Schaden erleidet, um quasi noch mehr Schaden auszuteilen. Das hat für mich immer gut funktioniert zwischen den beiden. Und das Ding hier war für mich das beste Match, was wir da gesehen haben. Und deswegen will ich das auch noch hier an der Stelle nennen. Ich bin aber ehrlich, die ganzen Matches, die wir jetzt genannt haben, würde ich alle in den Topf schmeißen und mache mir da einen lustigen Abend, ganz ehrlich. Also das ist doch cool, dass wir auch so eine Vielfalt hier an Matches haben und die alle Spaß gemacht haben. Das ist, glaube ich, auch das ganz Wichtige. Und jetzt kann ich nochmal so den Bogen zum Anfang des Podcasts zurückschlagen. Lieber Kai, jetzt nochmal, nachdem du zweieinhalb Stunden klüger bist. Und wir sind zweieinhalb Stunden nochmal hier das WWE-Jahr 2023 durchgegangen. Ist dein Fazit immer noch dasselbe?
Ja, ich bleib weiterhin dabei. Triple H ist Papa und es ist gut. Das klingt zwar ganz doof und wie die letzte Internetmeinung, aber man merkt einfach, es ist wirklich auch gut, dass Vince McMahon nicht mehr das Sagen hat, was Creative angeht.
Neue Besen kehren besser. Lieber Chris, wie geht's dir nach dem Rundown, den wir hier betrieben haben?
Ich muss dringend pinkeln, aber sonst gut. Ich weiß, sonst was anderes.
Das war zu ehrlich. Das war zu ehrlich.
Du kennst mich doch. Nein, positives Fazit. Ganz klar. Also, ich hatte es ja ganz am Anfang schon gesagt. Gerade so im ersten Quartal hat WWE teilweise noch mal ein bisschen gewackelt, aber es war viel mehr gut, als dass es schlecht war. Man kann an vielen Kleinigkeiten immer noch weiter rumkritisieren, aber wir haben zum großen Teil starke Pay-Per-Views gehabt. Selbst die Übergangs-Pay-Per-Views konnte man sich richtig gut angucken, dass sie unterhaltsam waren. Es haben einige Leute konstant abgeliefert, ob sie jetzt dauerhaft im Spotlight standen, wie auch ein Gunther, der wohl, ja, wenn man es so zusammenzählt, so die meisten besten Matches so des Abends abgeliefert hat. Aber auch, ja, andere Figuren, die sich beweisen konnten. LA Knight ist weiter hochgekommen. So abseits dann auch bei SmackDown und bei Raw gab's dann auch mal einen Santos Escobar oder einen JD McDonagh, die geile Matches gezeigt haben. Das Produkt ist gefestigter, als es in den ganzen letzten Jahren war. Es ist nachvollziehbarer und besser gebookt. Einige Stories funktionieren echt gut, einige Charaktere funktionieren echt gut. Ja, also es war nicht das beste Wrestling-Jahr, WWE-mäßig, was wir je erlebt haben, aber es war das Beste der letzten Jahre und es verspricht sehr viel für die Zukunft, denn wenn sie diesen Weg weitergehen, glaube ich, wird das Produkt auch noch besser. Charaktere können weiter wachsen und das Roster gibt eh genug her, dass wir am laufenden Band richtig gute Matches sehen.
Ich gehe da komplett mit. Ich finde auch diese Entwicklung sehr interessant, ne? Weil 2022 haben wir noch gesagt, aha, ich glaube, es wird besser. Da hatten wir wirklich auch eine schwache erste Jahreshälfte. Und dann wurde es langsam besser im weiteren Verlauf. Natürlich auch, wir sind aus der Pandemie gekommen, mehr oder weniger. Das darf man auch nicht vergessen, ne? Also das war dann auch mal dieser Umbruch, den wir da gesehen haben. Jetzt haben wir natürlich auch diesen Wechsel in der kreativen Spitze, auch in der Firma, in der Firmenstruktur. Und das sieht man dem Produkt auch an. Und ich glaube auch gerade diese häufigen Auslandstrips, die WWE jetzt häufiger macht. Sei es jetzt nach London, sei es nach Puerto Rico, sei es dann nächstes Jahr nach Frankreich oder hier eben nach Deutschland. Das tut dem Produkt auch gut, weil du eine andere Crowd hast, weil du vielleicht auch mal Publikum hast, was heißer ist auf die Shows, weil es eben was Neues ist. Und dieser Faktor Publikum, den haben wir in diesem Jahr wieder stärker gesehen, als das noch in den Vorjahren tatsächlich auch der Fall gewesen ist. Ich meine, gut, das ist Quatsch. Das streichen wir, weil natürlich haben wir gesehen, Pandemie, gar keine Zuschauer, plötzlich wieder Zuschauer, Produkt auf einmal wieder attraktiver. Ne? Das ist natürlich auch der Punkt. Aber was ich sagen möchte, ist, dass man dadurch auch wieder einen neuen Punkt wieder in die Shows mit reinbekommt, eine neue Emotionalität, neues Feeling für die ganze Show. Und Chris hat es gerade schon richtig angesprochen. Wir haben auf jeden Fall auch neue alte Helden, die wir hier gesehen haben. Ich finde auch, dass Cody Rhodes hat sich als wirklich extrem starke Verpflichtung jetzt auch weiter rauskristallisiert. Nach seiner langen Verletzungspause war der einfach ein absolut ja steter Felsen einfach, nicht nur was die Shows angeht, sondern eben auch was das Drumherum angeht. Wir haben einen Aufstieg von Dominic Mysterio gesehen, wir haben einen Aufstieg von dem LA Knight gesehen in diesem Jahr. Also da ist schon viel Spannendes passiert und zugleich haben wir eben auch noch die festen Größen. Und dann eben auch noch Größen, bei denen wir gucken müssen, wie es weitergeht. Wie mit einem Roman Reigns zum Beispiel. Wie lange geht der Title Run noch? Wie lange zieht man die Bloodline-Storyline noch, ne? Und darüber werden wir dann im Jahresausblick sprechen, was wir uns dann für 2024 erwarten.
Man wird als Fan wieder mehr belohnt, so fühlt es sich an, ne? Auch wo du das sagst, dass da diese Expansion in andere Märkte ist. Es fühlt sich so ein bisschen an, WWE ist über Jahre oder Jahrzehnte davon ausgegangen, ja gut, die Europäer, die gucken's eh. Denen müssen wir nichts geben. Und jetzt werden wir tatsächlich auch mal für die Treue belohnt.
Ein bisschen, ja. Ein bisschen, ne? Und das finde ich, es ist generell eine positive Entwicklung und wie gesagt, natürlich hat WWE nach wie vor Punkte, über die man diskutieren kann. Ganz vorne natürlich die Kooperation mit Saudi-Arabien und die Unmenge von Geld, die man daraus scheffelt. Aber das Produkt an sich ist deutlich, deutlich besser geworden, als wir es in den vergangenen Jahren noch gesehen haben und ist weit weg von dem wirklich gruseligen Produkt, was wir zwischendurch mal hier auch besprochen haben, wo wir alles zerrissen haben, was nicht nur nagelfest gewesen ist. Und es ist nicht alles perfekt, aber es ist schon auf einem sehr, sehr guten Wege auf jeden Fall und ist ein deutlicher Schritt nach vorne. Mhm.
So. Eine Sache möchte ich noch sagen. Mir wurde nämlich aufgetragen, ich muss ein Wort in diesem Podcast unterbringen. Und das ist Mad Eagle. Damit habe ich meine Schuldigkeit getan.
Okay. Ich habe gedacht, irgendwie Matt Riddle hätte jetzt gereicht. Aber na gut. Der Mad Eagle.
Ja. Das ist der Bruder von Matt Riddle.
Genau.
die sind jetzt Tag Team in den Indies.
Ja, also einfach der mach's. Du redest ja Quatsch, Chris. So, Kai, möchtest du noch was sagen? Willst du auch noch irgendein Wort einfach hier reinwerfen?
Nee, ich will jetzt einfach gucken, was CM Punk bei SmackDown sagt morgen.
Ritz, sei ehrlich, du willst eigentlich nur Fortnite spielen.
Nee, die neue Season ist scheiße.
Okay.
Warum spielst du eigentlich Fortnite, Alter?
Ein cooler Typ.
Du bist älter als 12.
Weil ich lit bin.
Ich glaube, das reicht jetzt ja an der Stelle auch.
Ja,
genau. Nächste Woche geht's weiter mit den Top 10. Da sind wir drei hier wieder zugegen. Wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, dann schaut gern auf Patreon, auf Steady oder wenn ihr das ganze Ding hier bei YouTube verfolgt habt, schaut gern in Kanalmitgliedschaften vorbei. Es gibt auch demnächst noch ein kleines Update zum Geschehen bei Headlock im nächsten Jahr. Das werden wir auch noch einrichten. Diese Woche hatten wir das Magazin hatten wir am Start. Wir haben das Match of the Week gehabt. Wir haben die Helden aus der zweiten Reihe hatten wir auch noch über Billy Gunn. Und noch einiges mehr. Absolut Andi Podcast habt ihr hoffentlich alle gehört. Wenn nicht, dann hört es euch unbedingt nochmal an der Stelle. Und ich sage dazu, wir hören uns nächste Woche wieder zu den Top 10 WWE. Und bis dahin, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Matt Eagle. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.